Ja, ich begrüße zur ersten Folge unseres Podcasts Ein Blick nach Osteuropa, ein Projekt der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen-Anhalt in Kooperation mit dem Radio HBW. Mein Name ist Caroline von Gries, ich bin freiberufliche Journalistin und Autorin. Ich freue mich, dass wir heute ein Gespräch mit Herrn Dr. Pulit führen, dem Leiter des Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Warschau seit 2017 und Autor und Herausgeber verschiedener Arbeiten zu Polen und zur polnischen Rosa Luxemburg. Hallo, Herr Pulit.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen können und versuchen, die Welt mal etwas aus der Perspektive unseres Nachbarlandes Polen zu sehen. Wir haben ja diesen Podcast geplant, bevor der Krieg in der Ukraine begonnen hat. Und in unseren Vorgesprächen hat dann natürlich dieser Krieg eine große Rolle gespielt, der uns hier erstmal in eine große Sprachlosigkeit gestürzt hat und uns auch eigentlich immer noch fassungsloser macht, weil er noch brutaler wird und weil er noch weiter von Putin eskaliert wird. Seit dem Zweiten Weltkrieg war nicht denkbar, dass ein souveräner Staat in Europa wieder das Völkerrecht überfallen werden würde. Es ist also alles dahin, woran man bis jetzt geglaubt hat. Die europäische Friedensordnung ist in Scherben und feststeht, wir haben uns in Putin getäuscht. Die rasante Umkehr in der deutschen und europäischen Politik, Zeitenwende nennt es die Bundesregierung, ist bemerkenswert und gilt auch über Partei- und Ländergrenzen hinweg. Angesichts der Bomben jetzt auf Menschen, auf die Zivilbevölkerung und weiterer Eskalationen lautet aber die bange Frage, reicht das, was es an Sanktionen und an Aktionen gibt? Und was ist jetzt unsere Verantwortung in Deutschland? Wir wollen das mit dem Blick auf Polen ein bisschen erörtern. Herr Pulit, mit den Angriffen auf die Westukraine, auch jetzt in und um Lviv, ist der Krieg jetzt ganz nah an die polnische Grenze gerückt und auch noch, also 15 oder 20 Kilometer entfernt, ganz nah also auch an NATO-Gebiet. Wie geht es Ihnen angesichts der erneuten Eskalation und wie geht es Ihnen, wenn das unmöglich Geglaubte, wenn Sie das aus nächster Nähe miterleben und was macht das mit den Menschen in Polen? Welche Ängste sind da auch?
Mir persönlich geht es natürlich seit dem 24. Februar dieses Jahres nicht besonders gut, weil im Nachbarland tobt ein fürchterlicher Krieg, ein Angriffskrieg. Und das Besondere daran ist, dass zum ersten Mal seit ganz vielen Jahrzehnten im Grunde genommen in Europa ein großer Staat sein Nachbarland überfällt und behauptet, dass dieses Land gar keine staatliche Existenzberechtigung habe und so weiter. Die Dinge sind bekannt und die sind natürlich in dem Nachbarland Polen dann in besonderer Weise erschütternd gewesen. Das hat man gesehen. Das ist ja auch in Deutschland bekannt. Die enorme Hilfsbereitschaft der Bevölkerung, die sofort bereit war, den aus der Ukraine fliehenden Menschen von den Bomben, von den Raketen fliehenden Menschen zu helfen, sehr unbürokratisch zu helfen. Der ukrainische Ministerpräsident hat sich ausdrücklich bei den Polinnen und Polen bedankt und unterstrichen, dass sie sehr unbürokratisch geholfen haben oder geholfen hätten. Das zeigt schon einmal diese ganze besondere Situation. Und gestern die Raketenanschläge 15 Kilometer von der Grenze sind natürlich auf der polnischen Seite an den Grenzübergängen, aber auch in den benachbarten Ortschaften gehört worden und vernommen worden. Und es ist schon ein Schock, der dann auch durch diesen Teil Polens geht. Ich habe heute mit einer Kollegin gesprochen, die aus dieser Region stammt. Und sie hat mit ihren Eltern gesprochen, die natürlich geschockt sind. Und das ist nochmal eine ganz neue Stufe, die zeigt, also wie nah dieser Krieg eigentlich ist. Und das ist so ein bisschen auch der Unterschied zur deutschen Wahrnehmung. Deutschland liegt noch ein bisschen sicher eingebettet, hat keine unmittelbare Grenze zu Russland oder auch zur Ukraine. Und das ist dann eben doch ein bisschen anders, wenn man dann gleich in der Nachbarschaft ein solches Geschehen hat. Und ich hätte mir das selber auch nicht vorstellen können, dass ich einmal in ein Land aufwache, in dem auf der anderen Seite der Grenze ein Krieg tobt. Nun ist es so und komischerweise wacht man jeden Tag damit auf und sagt, ja, der Krieg geht weiter. Das ist paradoxerweise ein gutes Zeichen und ein sehr, sehr schlechtes Zeichen natürlich. Das gute Zeichen daran ist, dass also Putin mit seiner Absicht, innerhalb von 2 oder 3 Tagen die Ukraine besetzt zu haben, besetzen zu können, wie es 1968 zum Beispiel die Sowjetunion unter Brezhnev mit der Tschechoslowakei machte, in der es also keinerlei Widerstandsmöglichkeiten gab, bis auf ein paar symbolische, sporadische, heldenhafte Aktionen. Und so hat er sich das auch ein bisschen vorgestellt mit der Ukraine. Warum, weshalb, das will ich jetzt nicht weiter vertiefen. Möglicherweise lagen ihm falsche Geheimdienstberichte vor. Er wird wahrscheinlich tatsächlich in dem Glauben gewesen sein, dass der Widerstand in der Ukraine gegen die Aggression Russlands, der russischen Truppen, gering ausfallen werde und dass er von dem Großteil der Bevölkerung, vor allem von dem russischsprachigen Teil der Bevölkerung, mit Blumen begrüßt wird als Befreier. Und das ist nicht passiert. Dieser Widerstand, wir haben heute den 18. Tag des Krieges, ist also insofern eine heldenhafte Leistung erstmal der ukrainischen Seite, sich dem entgegengestellt zu haben, diesen Plänen entgegengestellt zu haben. Aber auf der anderen Seite natürlich tobt ein fürchterlicher Krieg mit vielen, vielen unschuldigen Opfern. Das ist alles bekannt und das macht das natürlich so dramatisch, dieses Geschehen. Und gegen diese zweite Seite sind natürlich die Symbole, die man in Deutschland vielerorts sieht, zum Beispiel die Friedenstauben. Ich war kurz auf dem Rosa-Luxemburg-Platz letzten Freitag und
In Berlin,
auf der Volksbühne und auch insgesamt auf dem Platz sind also lauter blau betuchte Friedenstauben zu sehen, eine sehr wichtige Geste. Aber sie zeigt natürlich auch ein bisschen die Hilflosigkeit. Wir haben es mit einem klassischen Angriffskrieg und einem klassischen Verteidigungskrieg zu tun. Da gibt es natürlich dann die Aufgabe, Partei zu ergreifen. Und das ist hier in Polen eine sehr eindeutige Sache, quer durch alle politischen Lager, die ja in den letzten Jahren seit 2015 fürchterlich zerstritten waren und wo nichts mehr zusammenging, die diesbezüglich auch mit einer Stimme sprechen und sagen, wir unterstützen den Kampf der Ukraine für die Souveränität, für die Freiheit. Und das ist etwas, was die Menschen hier in Polen kennen. Sie haben ihre historische Erfahrung mit dem Nachbarn Russland, vor allem mit den Nachbarn des Zaren-Russlands, aber auch mit der Sowjetunion. Und Sie sehen natürlich in dem Geschehen historische Linien, die wir in Deutschland möglicherweise gar nicht kennen oder eben auch nicht sehen. Für uns ist im Grunde genommen vor allem das Erschreckende, dass ein Krieg tobt, während die historischen Hintergründe dieses Krieges hier in einem Land wie Polen, aber auch zum Beispiel in den drei baltischen Republiken, sehr viel präziser bekannt sind und damit natürlich auch die Antworten entsprechend schärfer sind. Das mag in Deutschland manchmal verwundern, aber das hat eben auch seine historischen Gründe.
Ich würde gerne auch später nochmal dazu kommen, auch zu den baltischen Republiken und auch zu dem, was vielleicht die deutsche Außenpolitik oder auch die europäische Politik übersehen hat. Vielleicht erstmal noch, Polen ist ja jetzt gerade in diesen Tagen als Schlüsselland benannt worden und auch die amerikanische Vizepräsidentin hat gesagt, die Welt schaut auf Polen. Jetzt nochmal die Frage, was hat der Krieg in der Ukraine in Polen verändert? Also in Deutschland sind ja verschiedene politische Kehrtwendungen vollzogen worden, werden wahrscheinlich auch noch mehr. Wie hat es Ihre Arbeit verändert? Und Sie haben schon gesagt, man ist zusammengerückt. Also könnten Sie vielleicht noch ein bisschen mehr dazu erklären, wie die politischen Kräfte sich in Polen da formieren? Und rückt dann auch Polen wieder näher an die EU? Also wie verändert das vielleicht auch das Verhältnis zu Europa?
Naja, das Verhältnis zu Europa, im Grunde genommen ist ja die polnische Gesellschaft eine Gesellschaft, ist eine Bevölkerungsgruppe, in der die Zustimmung zur Mitgliedschaft in der Europäischen Union so hoch ist wie nirgends sonst im Schnitt. Da gibt es Malta, das hat noch etwas höhere Werte der Zustimmung. Das Problem in dem Streit um die Mitgliedschaft oder Zugehörigkeit zur Europäischen Union, welches dann in den letzten Jahren auf der hohen politischen Ebene ausgebrochen ist, hat ja einen etwas anderen Hintergrund. Es geht um den Streit, ob man eine weitergehende Integration möchte, bis hin zur Abgabe weiterer Souveränitätsrechte nach Brüssel oder umgekehrt wie das Regierungslager, das von Jaroslaw Kaczynski geführte Regierungslager, darauf pocht, dass es also ein Bündnis von Vaterländern bleibe. Das ist eigentlich der Streit. Man kann also bei etwa 80-85% Zustimmung zur EU-Mitgliedschaft, das ist eine entschiedene Zustimmung zur EU-Mitgliedschaft, immer noch teilen. Da ist dann der eine etwas größere Teil für eine weitergehende Integration und der etwas kleinere Teil, vor allem auf dem Lande, ist dann sozusagen für ein Beibehalten eines Zustandes, in dem eben die Souveränität möglichst in den Nationalstaaten bleiben. Dieser Streit ist jetzt unwichtig geworden angesichts der Situation in der Ukraine. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ob der dann später noch einmal in dieser Heftigkeit wie zuvor aufbricht, da war die Rechtsstaatlichkeitsfrage, die Souveränitätsfrage standen dort im Mittelpunkt. Das kann ich jetzt nicht beantworten. Vielleicht für uns als Verständnis, das, was in der deutschen Diskussion die Rechtsstaatsdiskussion ist, die ja von führenden Politikern immer gerne angeführt wird, ist in Polen weniger wichtig, immer weniger wichtig gewesen. Wichtiger war immer die Souveränitätsfrage, einschließlich der Frage seiner nationalen Grenzen. Und da wird die Diskussion ein bisschen anders, als man das aus Deutschland kennt. Aber grundsätzlich ist es eine sehr, sehr auf die Mitgliedschaft in der Europäischen Union betonte Gesellschaft. Das wird sich nicht ändern. Im Gegenteil, das wird sie stärken, da haben Sie vollkommen recht. Und es wird auch so sein, dass die Regierenden vorsichtiger sein werden. Zum Beispiel Staatspräsident Andrzej Duda hat noch vor einigen wenigen Jahren gesagt, dass die Europäische Union eine imaginäre Gemeinschaft sei, die eigentlich zu nichts nütze ist. Das hat er tatsächlich so mal in den Raum gestellt. Und das wird er natürlich oder würde er jetzt überhaupt nicht sagen, ganz im Gegenteil. Er ist einer derjenigen und hat sich auch schon weit rausgelehnt, der für eine möglichst zügige Aufnahme der Ukraine in die Europäische Union ist. Also das wird sozusagen stärker werden. Dieser Aspekt wird sich verstärken. Das heißt, Polen wird ein wichtiger Fürsprecher der künftigen EU-Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union sein, der Mitgliedschaft in der Europäischen Union sein. Das ist aber allerdings auch schon eine sehr, sehr lange, eine sehr alte Position in der polnischen Außenpolitik. Man hat bereits um 2004 zum Zeitpunkt des Beitritts zur Europäischen Union immer betont, dass die sogenannte Osterweiterung der Europäischen Union erst beendet sein könne, wenn die Belarus und wenn die Ukraine Mitglied in der Europäischen Union sein werden. Und insofern sieht man natürlich jetzt diesen tragischen Prozess, ne, und diesen Vorgang als etwas, was auch diese Frage beschleunigt, zugunsten der Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union.
Okay, also ich würde nachher auch noch mal gern auf die Erwartungen der polnischen Bevölkerung und auch der Politik zurückkommen, aber vielleicht erstmal das, was uns alle so im Moment, was auch ganz konkret vor uns ist, nämlich die Menschen in der Ukraine, von denen mehr als 2 Millionen, wenn ich das jetzt richtig gehört habe, geflüchtet sind. In Deutschland kommen auch inzwischen 25.000 pro Tag an, heißt es, auch selbst in Sachsen-Anhalt. Aber in Polen sind ja schon auch nicht erst seit 2 Wochen, aber auch in den letzten 2 Wochen noch viel mehr Menschen angekommen als hier und auch schon länger und auch schon seit 2014. Wir sehen da Bilder großer Hilfsbereitschaft. Sie sind auch schon drauf eingegangen. Können Sie uns einfach noch mal ein bisschen beschreiben, wie ist die Situation, wie sieht es da gerade aus? Wie erleben Sie diese Welle, die durch das Land geht und auch vielleicht, wie verkraftet das Land das? Und dass wir vielleicht ein paar Bilder haben, wie sieht das jetzt in Polen aus? Also wie bemerkt man die Ukraine, diese ganzen Menschen in Polen?
Ich kann es natürlich jetzt nur beschreiben, also von den abstrakten Zahlen, die Flüchtlingszahlen aus der Ukraine gehen jetzt wohl auf 3 Millionen.
3 Millionen.
Zu. Mhm. Ja, und etwa 1,7 davon Millionen sind also zumindest nach Polen gekommen. Ungefähr kann man im Augenblick, glaube ich, stimmt das noch, dass man sagt, also in Deutschland sind etwa 15% der Zahl von denen, die in Polen sind. Da kann man ungefähr eine Vorstellung haben, welche Menge das ist. Das merkt man auch in Warschau. Das ist eine Zahl von über 300.000 Menschen, die in einer Stadt mit 1,8 Millionen Einwohnern, das merkt man auch im Straßenbild, selbstverständlich, wenn man junge Frauen sieht oder Mütter sieht mit Kindern, mit schulpflichtigen Kindern. Und da ist, glaube ich, vielleicht ein Aspekt, werfe ich ein, dass es also hier relativ schnell und sehr zügig geht, die Kinder in die Schule zu bringen, in den Schulunterricht zu bringen. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass es also auch bisher bis zum Ausbruch des Krieges am 24. Februar bereits etwa geschätzt 1,2 Millionen, niemand weiß das so genau, von Bürgerinnen und Bürgern aus der Ukraine hier in Polen gab, die hier gelebt haben, studiert haben, gearbeitet haben. Und damit war schon sozusagen auch eine Grundstruktur da, die es ja in dieser Art und Weise geballt hat, in Deutschland nicht gab. Und das ist eine Besonderheit, dass also Menschen, die dann aus der Ukraine flüchteten, insbesondere am Anfang auch vor allem aus der Westukraine, immer ukrainische Ansprechpartner hier hatten, die dann auch wieder weitergeholfen haben. Es gibt zum Beispiel in Warschau ein ukrainisches Haus, das vorbildlich weiterhilft. Und das war sozusagen auf den ersten Etappen, den ersten ungelenkten, noch ungestützten Etappen eine riesengroße Hilfsmöglichkeit, die dann auch angenommen worden ist. Und etwas Zweites: Es bleiben sehr viele Menschen in Polen. Erstens, weil natürlich die Hilfsbereitschaft dafür auch spricht und hier auch sehr schnell geholfen wird. Und zweitens, weil es natürlich dann wieder die Nähe ist zur Ukraine und die meisten Menschen ja davon ausgehen, dass irgendwann in Bälde die Kriegshandlungen eingestellt werden. Und dann werden sehr viele wieder zurückgehen in ihre Häuser, in ihre Wohnungen, nach den Angehörigen gucken, nach den Männern gucken, die im kampffähigen Alter sind, die zurückgeblieben sind. Das heißt also, viele stellen sich jetzt nicht auf ein längeres Provisorium ein. Und damit hängt auch zusammen, dass natürlich die Scheu, weiterzufahren in Ländern wie Deutschland oder Frankreich oder Italien oder Spanien, Portugal, natürlich da ist, weil man diese Weite scheut. Und jetzt wird einiges organisiert. Es gibt also direkt durchgehende Züge von der Grenze nach Berlin. Über das längere Wochenende jetzt vom Freitag bis Sonntag sind also schon weit über 20.000 Menschen direkt von der Grenze dann nach Deutschland, nach Berlin transportiert worden, gebracht worden, was also sehr hilft, die Situation auch hier in Polen zu entspannen. Diese erste Flüchtlings- oder Welle der Hilfsbereitschaft ist wesentlich getragen worden von den Menschen spontan. Mhm. Da will ich mal etwas reinwerfen, ohne große Willkommenskultur. Das hat man einfach gemacht und das macht man auch, ohne jetzt groß sich zu zeigen und großes Wesen davon zu machen. Hier wird einfach geholfen. Darauf können wir vielleicht später auch nochmal eingehen, welche positiven Gründe dafür auch da anzuführen sind. Und es ist dann sehr stark gestützt worden auf der unteren politischen Ebene der Regional- und Lokalverwaltung. Schwächer, das wird auch in der Presse, in den Medien eingeschätzt, ist dann die Regierungsebene auf der Ebene des gesamten Landes, also sprich das Regierungslager, die ein bisschen in die Puschen kommen müssen, um also überregionale Strukturen aufzubauen, Verteilungszentren und so weiter und so fort. Denn 1,5, 1,6, 1,7 Millionen Menschen lassen sich nicht mehr allein mit der spontanen Hilfsbereitschaft von Bürgerinnen und Bürgern stemmen.
Was Sie konkret erlebt haben, wollten Sie noch?
Ja, ein schönes Beispiel für den unkomplizierten Umgang. Das ist in einer Straßenbahn eine Mutti aus der Ukraine, wahrscheinlich aus der Ostukraine, die Russisch spricht, also eine Russin, mit ihrer 13-jährigen Tochter. Und sie fragt eine Mitfahrerin, eine Polin, in Russisch nach dem Weg, wo sie hin wollte. Und die Polin antwortete am Anfang, war so jung, dass sie keinen Russischunterricht mehr hatte in der Schule und antwortete Polnisch. Die Mutti verstand das nicht. Dann versuchte die Polin das in Englisch und die Mutti sagte, nee, verstehe ich auch nicht. Und dann übersetzte die 13-jährige Tochter das ins Russische und das ganze Gespräch. Und die Tochter war total stolz auf sich, das war zu sehen, dass sie also zum ersten Mal die praktische Erfahrung der Sinnhaftigkeit einer Fremdsprache erlebte. Und das hat mich sehr berührt.
Ja, das ist auch unter den Bedingungen, stelle ich mir sehr. Also ich kann die Szene so vor mir sehen, genau.
Ne? Mhm. Man lernt Fremdsprachen und sagt, ja, na klar. Wozu und dann immer die Vokabeln und so weiter. Und die war richtig, das hat man ihr gesehen, ja? wie stolz sie war, der Mutter in einer schwierigen Situation helfen zu können. Mhm.
Gibt es noch mehr Beispiele, wenn wir jetzt schon dabei sind, wo Sie so in den letzten Tagen vielleicht auch Dinge gesehen haben?
Es gibt sehr viel Ukrainisch, wird sehr viel Ukrainisch auch geschrieben, sehr viele Hinweise. Das ist hier normal, das ist eine weitere slawische Sprache. Und wer kyrillische Buchstaben kennt, die Älteren kennen die alle, die Jüngeren, die jetzt zur Schule gehen, eher nicht, weil sie kein Russisch mehr haben. Aber dann kann man das eben auch lesen und verstehen. Und das ist natürlich schon ein sehr schönes Zeichen für die Menschen, die hier ankommen. Dass man also willkommen ist, dass man hier auch ein bisschen zu Hause ist, dass man sich hier wohlfühlen kann bei aller Tragik und bei allen Schmerzen und so weiter. Und dass man hier nicht untergeht. Und ich hatte das, glaube ich, auch schon mal gesagt, die guten Kenntnis einer slawischen Sprache hilft sozusagen in allen anderen Ländern mit slawischer Sprache. Weil man immer so ein Gefühl hat, man ist hier irgendwo doch zu Hause. Das ist ein bisschen anders als bei den Nicht-Slawen. Und das wird natürlich jetzt noch wieder auf die Probe gestellt. Das spielt eine große Rolle. Zum Beispiel hat mich sehr berührt auf dem Bahnhof hier in Warschau, dass die Zugdurchsagen und die ganzen Ansagen eben auch ukrainisch erfolgen. Also Polnisch, Englisch und Ukrainisch. Und ich glaube, das sind dann schon ganz gute Zeichen sozusagen, dass man Unterstützung gibt, soweit das also erforderlich ist und möglich ist in einer ganz schweren Zeit. Ja. Und natürlich, wenn man in die, ich habe also Busse gesehen, wo dann die Menschen direkt aus der Ukraine ausstiegen, traumatisiert. Das sind natürlich erschreckende Bilder, aber umgekehrt auch, und das ist wichtig, eben, dass dann sofort auch die Hilfeleistung ankommt und das die Menschen auch sozusagen auf eine Bahn bringt, mit der sie diese schwierige Etappe dann auch etwas besser gestalten kann. Und das habe ich aber auch in Deutschland gesehen, eine enorme Hilfsbereitschaft. Naja, und der Unterschied, wie gesagt, ist, dass in Deutschland protestiert wird, eher unter dem Zeichen der Friedenstaube, des Friedenszeichens von Peace und in Polen eben eher im Zeichen der Unterstützung der Ukraine. Soweit, wie es eben möglich ist.
Wird eigentlich sehr viel gesprochen auch über das Thema. Also ich meine, hier in Deutschland wird auch relativ viel jetzt gesprochen. In Polen.
Ich war jetzt hier in einem, also kurz vor unserem Interview war ich zu Mittag. Und da sind Leute so aus den Büros da gekommen und so. Haben alle über die Ukraine gesprochen. Das ist Gesprächsthema Nummer eins hier. Aber eben auch wieder anders, ne, als in Deutschland. Nicht Gaspreise und Benzinpreise. und so weiter, sondern hier geht es wirklich da um, wie sieht der Kampf aus, wie sehen die Chancen aus, was kann man liefern, was kann man leisten und so weiter. Und das merkt man. Also auch ältere Frauen, die sich sonst sicherlich kaum über Politik äußern. Junge Menschen sowieso. Und man merkt, dass es hier sehr, sehr nah ist. Das ist ein Nachbarland und das geht den Menschen nah. Also die haben, viele kennen auch die Ukraine. Das ist auch etwas anders als in Deutschland. Da kennen viele ukrainische Menschen. Aber wer war schon in der Ukraine? Gibt es natürlich auch viele. Und hier waren sehr viele, zumindest in Lemberg, in Lviv oder Lwów, in der Westukraine. Und die bringen natürlich auch immer ein Stückchen mit. Und ein großer Umschlagplatz sozusagen. Umschlagplatz ist ganz blöd, also ein Verteilungsplatz sozusagen, wo dann weitere Richtungen eingeschlagen werden, ist Samoszcz. Das ist eine Stadt in der Nähe von drei großen Grenzübergängen. Und da sammeln sich natürlich auch unheimlich viele Menschen. In den deutschen Medien steht immer meistens Przemysł, da wo die Züge ankommen, im Mittelpunkt. Naja, und dann hat man sozusagen sofort, was bis heute, bis jetzt diese Welle der Hilfsbereitschaft trägt, also diese spontane Hilfsbereitschaft. Und das ist insofern erfreulich, weil Polen ist ein Land von spontanen Menschen. Also während Deutschland sozusagen ein Land mit Planungshorizonten ist, bevor man planig ist, geht kein Deutscher richtig los, ist das hier umgekehrt. Also erst läuft man spontan los und dann irgendwann, wenn es sein muss, macht man noch einen Plan. Und das zahlt sich eben auch aus bei dieser Hilfsbereitschaft, die eben, wie gesagt, eine irre Zahl gestemmt hat. Ne? Mhm. Und sehr viele von den Menschen, die hier sind, auch in Warschau und so, einige fahren natürlich weiter, das ist klar, das wird. Aber sehr viele wollen bewusst eben hier bleiben, weil sie davon ausgehen, dass es eine kurze Geschichte ist. Erst wenn sie erfahren, na ja, der Zug nach Deutschland, das sind auch nur noch 6 Stunden. Und wenn er zurückfährt, dann auch nur wieder 6 Stunden. Dann lassen sie sich auch ein bisschen auf Deutschland ein. Und in Deutschland wird ihnen erzählt, ja, der Zug nach Hannover, das sind auch noch 4 Stunden. Also so kommen die natürlich dann auch sehr weit in die Welt rein und raus. Aber sie haben alle, das ist mein Eindruck auch in Berlin gewesen, alle haben sie im Hinterkopf so schnell wie möglich wieder zurück.
Wie verkraftet Polen diese unglaubliche Aufnahme von Flüchtlingen? Also wir hatten ja die Zahlen vorhin. Und wie sind die vielen, vielen Menschen, ja auch über 1 Million, haben Sie gesagt, oder sogar 1,2 Millionen, die jetzt seit 2014 schon da sind, integriert? Also das ist ja schon auch eine Zahl. Wir haben uns hier ja irgendwie Gedanken gemacht, als wir 1 Million Flüchtlinge aufgenommen haben in Deutschland und haben gedacht, wow, das ist, da gab es ja dann die Diskussion über Obergrenzen und so weiter. Und
ja gut, diese Zahl ist natürlich, das ist eine absolute Zahl. Das kann 1,5 Millionen gewesen sein. Oder, ne? Das ist eine absolute Zahl. Niemand weiß, was genau ist. Der Unterschied ist natürlich der, die meisten davon sind nicht auf Dauer hier, sondern kurze Arbeitsabschnitte, um Geld zu verdienen. Saisonarbeiter, Bauarbeiter, also viele Bauarbeiter. Viele sind in Dienstleistungen, Frauen vor allem, junge Frauen im Dienstleistungsbereich tätig. Wenn man Brot holt, Brötchen holt, trifft man ganz viel auf Ukrainerinnen mit dem typischen östlichen Akzent, die ganz schnell natürlich vorzügliches Polnisch sprechen, wegen dieser sprachlichen Nähe. Das dauert kurze Zeit. Und sich damit natürlich, da haben sie sofort eine Integrationsfeder drin. Das kann man so ein bisschen so mit Portugiesen in Frankreich vergleichen. Also durchaus eine tiefe Nähe irgendwo, die auch schnell befeuchtet wird und dann aufgeht. Das ist natürlich etwas anderes als mit Menschen, die aus Nahost, von ganz Ferne kommen und sich für länger sozusagen einrichten wollen und auch ein Recht dazu haben. Das ist immer der Vorteil gewesen. Aber die Erfahrung damit, dieser Umgang, dass man ihnen also einen Zugang zum Gesundheitswesen, zum Bildungswesen, zu den normalen Strukturen geben muss, das hat eine ganz große Rolle gespielt, jetzt staatlicherseits für die Hilfe der jetzt ankommenden Menschen. Und diese Menge an Menschen ist natürlich ein ganz wichtiger Anker für diese jetzt geflüchteten Menschen, die ja in der ersten Phase fast nicht ausschließlich, aber zu großen Teilen eben solche Menschen, die sie kannten, Bekannte, Verwandte, Freunde, Freundinnen aufgesucht haben, die schon hier waren und die ihnen dann wieder weitergeholfen haben. Und dazu natürlich die Polen, ne? Also ähnlich wie auch in Deutschland, die dann Häuser zur Verfügung gestellt haben, einen Raum in der Wohnung und so weiter. Naja, und das hat am Anfang sehr, sehr viel weggeschleppt, 200.000, 300.000. Es gibt so Einschätzungen von Fachleuten, also Soziologen, Immigrationsforschern und so weiter, die sagen, ein Land wie Polen kann mit dieser Art der spontanen Hilfsbereitschaft etwa 600.000, 700.000 Menschen einen längeren Zeitraum versorgen. Das würde keine großen Probleme machen. Aber eben die doppelte Zahl oder die dreifache Zahl ist eine Sache, die dann der Staat mit in die Hand nehmen muss. Und zwar in einem sehr viel stärkeren Maß, als es jetzt ist. Das will ich jetzt nicht weiter aufführen, weil ich jetzt überhaupt keinen Grund sehe, hier irgendwelche Finger hier auf irgendwem zu zeigen. Aber das wird kommen und das wird auch eine Diskussion in Polen geben, ähnlich wie man es auch aus Deutschland kommt, wie man so etwas macht. Da wird es sicherlich auch unterschiedliche Vorstellungen bei Opposition und Regierungslager geben. Weil man das damit zum ersten Mal diese Erfahrung macht. Naja, und dann hängt alles natürlich ab, wie lange das geht. Also wenn Putin den ganzen Vorgang sozusagen unter Dampf halten will, um Druck zu machen, seinerseits wieder Druck zu machen, um noch mehr Druck zu machen und keinen Gegendruck in Moskau erhält und der militärische Widerstand der ukrainischen Seite notgedrungen schwächer wird im Laufe der Zeit, das ist ja abzusehen, dass sie das nicht ewig machen können. Man weiß es auch aus geschichtlichen Fällen. Naja, dann ist es auch die Frage, wie man eine dauerhaftere Versorgung dann sicherstellt.
Ja,
also
klar.
Angefangen vom Gesundheitswesen und so weiter. Und Gesundheitswesen deshalb, weil natürlich das polnische Gesundheitswesen ohnehin nicht in den besten Ruf stand im Vergleich zu anderen EU-Ländern. Und wenn da jetzt nochmal eine größere Zahl dazu kommt, dann wird natürlich auch dort zum Beispiel die Belastung sehr viel größer. Also das sind alles Fragen, die kommen werden. Und vielleicht eine Sache natürlich, ich kann das mit Deutschland jetzt nicht vergleichen. Also die Ukrainerinnen und Ukrainer, also die Kinder und die Mütter, das hängt natürlich ganz stark auch mit den Kindern zusammen, sprechen natürlich auf der Straße laut, Russisch und Ukrainisch, ohne Scheu. Das ist nicht schlecht.
Wie ist die Perspektive für die Geflüchteten? Also wie gesagt, Sie haben ja auch gesagt, Polen hat schon sehr viele aufgenommen, jetzt kommen noch mehr dazu. Arbeiten die, werden die sonst versorgt? Sie haben gesagt, okay, die wollen nicht so lange bleiben, aber irgendwo müssen sie ja jetzt bleiben. Wie funktioniert das? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist tatsächlich, also was ist die Grundlage? Sie haben das ein bisschen erwähnt, man hat das einfach gemacht. Was ist die Grundlage dieser wirklich Gast, wie soll man das nennen? Sie haben gesagt, das ist nicht willkommen. Willkommenskultur, aber eben dieses Zupackens, dieses Helfens, dieser Solidarität und gegenüber den Nachbarn, gegenüber dem Nachbarland. Also zwei Fragen.
Ja, das eine ist, im Rahmen dessen, was die EU, die Europäische Union, vereinbart hat, bezüglich der Flüchtlingsaufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine, das ist auch hier sehr, sehr großzügig. Man hat de facto eine Gleichstellung mit den polnischen Bürgerinnen und Bürgern, also beim Gesundheitswesen, beim Zugang zu Arbeit, beim Zugang zu Bildung. Das ist durchaus vorbildlich. Das ist vorbildlich. Ich habe ja schon angesprochen, wie also eine
Wohnungen, also sorry, dass ich es unterbreche, Wohnungen, also ich meine, Sie haben auch gesagt, man darf umsonst öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Vielleicht können Sie einfach dazu auch noch ein bisschen was.
Also in den allerersten Tagen wurde die große Menge von flüchtenden Menschen privat untergebracht, in Wohnungen von Privatpersonen, Menschen in Häusern. Das geht natürlich jetzt nicht mehr bei der großen Zahl. Jetzt sind also auch Zelte und so weiter aufgestellt, das, was man kennt. Aber man hat nach wie vor vermieden, große Flüchtlingslager zu installieren. Das wird ein bisschen anders gehandhabt. Das klappt erstmal ganz gut. Und dann, wie gesagt, der Zugang zum Beispiel zur Bildung. Eine schöne Illustration, eine Kollegin der Rosa-Luxemburg-Stiftung aus dem Büro in Kiew, das natürlich kriegsbedingt geschlossen ist, kam nach Warschau und innerhalb von 3 oder 4 Tagen ist die 12-jährige Tochter zur Schule gegangen. Und das hat in Berlin bei den Kolleginnen und Kollegen großes Erstaunen hervorgerufen, wie schnell das geht. Und das hängt genau damit zusammen, weil man also hier auch schon ein bisschen vorbereitet war. Ukrainische Lehrerin hat vor allem und so weiter. Dann, wie gesagt, das, was Sie sagen, man hat dann sehr schnell die Transportmöglichkeit günstig gestaltet, kostenlos gestaltet in Warschau. Der gesamte öffentliche Personennahverkehr ist für Menschen aus der Ukraine kostenlos. Und das sind schon große kleine Hilfsleistungen am Anfang. Und wenn man so durch die Stadt geht, sieht man also auch von der Stadt aus eine sehr günstige Beflaggung mit ukrainischen Fahnen. Zum Beispiel die Busse und Straßenbahnen fahren mit den Fahnen der Ukraine und der Stadt Warschau. Ein sehr, sehr, erst einmal sehr begrüßenswertes Symbol. Da wird es ein bisschen warm ums Herz, wenn man das sieht. Und das merkt man dann, dass sozusagen die Menschen hier willkommen sind. Da sind auch Zeitungen, zum Beispiel die größte Tageszeitung Polens, erschienen am Sonntag auf Ukrainisch, seid willkommen wie zu Hause. Das sind natürlich dann schon ganz klare Zeichen, wo man merkt, da gibt es auch noch eine spezifische Nähe. Die Sprachen sind sehr ähnlich, auch wenn es schwer ist, dann sofort etwas zu verstehen. Es gibt also trotz alledem Unterschiede. Das Ukrainische liegt etwa zwischen dem Russischen und dem Polnischen. Das ist eine völlig eigene Sprache, die man lernen muss. Aber man versteht einiges und versteht vieles, vor allem, wenn es geschrieben steht. Und es gibt natürlich in großen Teilen der Geschichte parallel laufende Vorgänge. häufig auch tragisch. Das ist bekannt und das kennen auch beide Völker, Ukrainer wie Polen. Und insofern ist das, was Putin jetzt macht mit seinem Krieg, natürlich eine enorme Bestätigung des Weges der Verständigung und der beginnenden tieferen Freundschaft zwischen der Ukraine und Polen. Ja, und das erhält natürlich jetzt mächtige Flügel, völlig klar. Der Botschafter der Ukraine in Polen hat in der letzten Woche oder vorletzten Woche gesagt, dass die Menschen, die das jetzt erleben, das natürlich bis zum Ende ihres Lebens nicht vergessen werden. Und das sind also künftige Bausteine für ein sehr gutes Verhältnis zwischen der Ukraine und Polen, in der man dann also auch ganz gelassen sozusagen auf die vielen schmerzlichen Stellen der gemeinsamen Geschichte zurückschauen kann. Da gibt es also Dinge im 18. Jahrhundert, da gibt es Dinge im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert vor allem, im Zusammenhang mit der ganzen Entwicklung nach dem Ersten Weltkrieg, in dem Streit um eine unabhängige selbstständige Ukraine, um ein unabhängiges, selbstständiges Polen und natürlich vor allem dann auch in der Zeit des Zweiten Weltkrieges, als ukrainische Widerstandseinheiten Kämpfer auf der Seite Hitlerdeutschland standen und die Polen natürlich auf der anderen Seite. Das will ich jetzt nicht weiter ausführen und dann kann man ein bisschen ermessen, was für ein zusätzlicher Zündstoff sozusagen der jetzt ausgebrochene Krieg auch für das spezifische Verhältnis zwischen Ukrainern, Ukrainerinnen, Polen und Polen ist. Und ich habe, das ist vielleicht ganz wichtig, in vielen Diskussionen hier nie ein Aber gehört. Ja, natürlich ist der Krieg zu verurteilen, natürlich ist der Krieg Völkerrechtsbruch, natürlich muss den Menschen geholfen werden, ein Komma, und dann kommt ein Aber die Gaspreise oder das und so weiter. Also etwas, was man in Deutschland durchaus in der Diskussion kennt, die ja rationale Gründe hat, und das gibt es hier nicht. Hier wird unterstützt. Und man weiß auch aus historischen Gründen, weshalb man das so macht. Wenn ukrainische Politikerinnen und Politiker darauf hinweisen, dass sie nur das erste Opfer wären, wenn Putin durchkäme, das braucht man hier nicht erklären. Das weiß man.
Da könnten wir vielleicht noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Sie haben jetzt schon aus der Geschichte so ein paar wunde Punkte angedeutet. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es welche, die man auch noch ausführen müsste. Da kommen ja dann auch die baltischen Republiken mit ins Spiel. Worauf stützt sich dieses, dass es kein Aber gibt? Also wie Sie das jetzt genannt haben. Also was verbindet diese Staaten auch jetzt im Verhältnis zu diesem Krieg und vor allem auch im Verhältnis zur russischen Politik und zu Putin? Was wir vielleicht auch ein bisschen übersehen haben.
Ja, das ist natürlich ein weites Feld, in wenigen Worten gar nicht so einfach zu beschreiben. Deshalb will ich etwas herausgreifen. Also es gibt vier Länder in der Europäischen Union, die Erfahrung haben mit Zarenrussland. Das sind Estland, Lettland, Litauen und Polen, die also bis zum Ersten Weltkrieg in großen Teilen zu Zarenrussland gehörten und die Zarenknüte kennengelernt haben und wissen, wie das funktioniert. Und natürlich häufig sind die Stimmen, die von hier kommen und in Richtung der Beziehung zu Russland ausgelegt sind, sind immer aus der deutschen Sicht sehr schnell sozusagen in eine Kiste gepackt, dass es also russische Phobie sei, dass das ja klar ist, das ist traditionell und so weiter. Das ist schon auch richtig und nicht ganz falsch, aber dahinter steht eben eine historische Erfahrung, die nur in diesen Ländern vorhanden ist, die es sonst nicht gibt. Und das sollte man nicht unterschätzen. Ich glaube, wenn man künftig nachdenkt über diesen großen Raum, der zwischen Deutschland und Russland liegt, der immer wichtiger wird, wenn die Ukraine dazukommt, dass also diese Rolle, diese Frage auch, dass es historische Erfahrungen gibt mit Moskau, mit Petersburg, mit den Zaren Russland, das ja eine sehr imperialistische Politik verfolgt hat, das darf man einfach nicht unterschätzen, natürlich zu beachten ist und sehr sachlich zu beachten ist und möglicherweise auch etwas anders, als es Litauer, Esten, Letten oder Polen sehen. Aber ich glaube, da ist etwas ganz Wichtiges, was also auch zur gemeinsamen Erbschaft der Europäischen Union gehört und viel, viel stärker auch in Anschlag gebracht werden sollte. Im Einzelnen, also man kann für die baltischen Länder ein Drama ist das, was 1940 passierte, als im Juni 1940 die Rote Armee einmarschierte und diese drei Länder kassierte, unabhängige Republiken. Den Vorgang will ich jetzt nicht beschreiben. Und dort wird natürlich ganz klar gesehen, dass die Ukraine jetzt tapfer den Kampf ausficht, den man damals nicht kämpfen konnte, aufgrund der Kleinheit der abgeschnittenen Möglichkeiten, sich überhaupt zu wehren. Und der Preis dieser Okkupation, dieser Annexion, der ist in diesen Ländern sehr bekannt. Das ist zum Beispiel eine solche Linie. Oder aber auch in Polen, einmal die Teilung, der größte und wichtigste Teil Polens gehörte zum Zarenreich. und hatte im 19. Jahrhundert mit der Niederschlagung der zwei Nationalaufstände, einmal 1830-31, einmal 1863-64, einen höllischen Preis zu bezahlen. Das liegt natürlich drinnen in den Wurzeln eines solchen Landes und in dem Nationalbewusstsein. Naja, und dann 1939 im Zusammenhang mit dem Hitler-Stalin-Abkommen, der ohne Kriegserklärung Einfall der Roten Armee in den östlichen Teil Polens und in der Folge dann das fürchterliche Massaker an den Reserveoffizieren in Katyn, wo 20.000 im Grunde genommen Rechtsanwälte, Lehrer, Ingenieure, Ärzte umgebracht worden sind, mit der Begründung, dass es ja keine Kriegsgefangenen seien, weil man ja Polen den Krieg nicht erklärt habe. Und können, glaube ich, ganz schnell sehen, wenn jetzt in Moskau offiziell geredet wird, das sei nur eine spezielle Militäroperation und kein Krieg, dann läuten natürlich hier alle Glocken.
Na klar. Ist das auch ein Grund, ich würde da gerne noch mal einen kleinen Schlenker machen sozusagen, also dieser Hintergrund, auch diese Geschichte mit Russland und auch vielleicht mehr auf Warnsignale geachtet zu haben gegenüber dem aktuellen Russland, als das der Westen vielleicht gemacht hat, ist das vielleicht auch ein Grund, warum man so rigoros gegen die Flüchtlinge, die wir im Herbst gesehen haben und Anfang des Jahres an der belarussisch-polnischen Grenze vorgegangen ist? Also, dass man das einfach anders verstanden hat als hier im Westen. Und wie sieht das jetzt dort aus? Wo sind die Ursachen im unterschiedlichen Umgang mit diesen verschiedenen Arten von Flüchtlingen? Also die Bilder, die wir dort gesehen haben, sind auch entsetzlich. Vielleicht können Sie uns das ein bisschen erklären. Und vor allem, gibt es da jetzt immer noch Flüchtlinge oder hören wir einfach nur nichts mehr davon?
Ich würde sagen, da gibt es jetzt nicht mehr viele Menschen, die jetzt noch darüber wollen oder über können überhaupt. Das Ganze ist eine sehr, sehr schwierige Sache. Man hatte Informationen im letzten Jahr, etwa um diese Jahreszeit schon, also März, April, dass es also einen Flüchtlingsstrom, einen stärkeren Flüchtlingsstrom geben wird, der aus Belarus in die EU-Länder, benachbarten EU-Länder, das sind Lettland, Litauen und Polen, und am Ende betraf es vor allem Litauen und Polen im stärkeren Maße, drängen werden. Das konnte man sich hier nicht vorstellen, weil wer soll dort wie in Belarus kommen? Und das sind ja im Endeffekt 50.000 Menschen gewesen, die ausgerüstet gewesen sind mit Touristenvisa. Ich sage an der Stelle erst einmal, bevor wir zu diesen Bildern kommen und zu dieser konkreten Situation, man möge jetzt mal einfach unabhängig davon versuchen, ein Touristenvisa nach Belarus zu bekommen. Das ist sehr, sehr schwierig. Und 40.000 Menschen dann eben aus Nordirak und Syrien, aus früheren Kriegsgebieten oder aus nach wie vor Unruhebezirken, das ist schon etwas ganz Besonderes. Und das werden spätere Untersuchungen auch bestätigen. Das ist eine geführte Aktion von Putin gewesen, um im Grunde genommen das Grenzregime an der östlichen EU-Außengrenze zu testen, zu sehen, wie dort die Behörden reagieren, wie die Bevölkerung reagiert, wie andere Länder, zum Beispiel Deutschland, reagieren, zu sehen, wie unruhig das Ganze wird. Und der Punkt ist der, dass Litauen, die litauische Regierung zum Beispiel sehr frühzeitig angefangen hat, konsequent zusammenzuarbeiten mit Frontex, der EU-Behörde für Immigration, Migration und Grenzfragen, Außengrenzenfragen. Und die sind relativ gut durchgekommen, also mit großem Anstand, mit aufgebauten Flüchtlingszentren und so weiter, während die polnische nationalkonservative Regierung gesagt hat, sie entschieden auch in die Debatte geworfen hat, gesagt, also wenn solches passieren sollte, ist unsere Souveränität angegriffen und dafür sind wir zuständig und keine EU-Behörde, weil, jetzt komme ich nochmal zurück zum Anfang, also man ja immer ein bisschen gesagt hat, dass es viel zu viel Souveränität in Richtung Brüssel abgegeben worden sei. Also man wollte das alleine stemmen und hat das dann gemacht. Und damit ist man natürlich in Schwierigkeiten praktisch ins Messer gelaufen. Die Bilder, die dann um die Welt gehen, sind erschütternd gewesen, völlig klar. Und im Endeffekt hat Polen dann die Notbremse gezogen mit einer Mauer, 5 Meter hoch, die jetzt dort auch auf etwa 150, 160 Kilometern errichtet wird oder errichtet ist. Ich sage an der Stelle nur, die Höhe der Mauer löst das Problem nicht. Es wird ja immer Leitern geben, die über diese Mauerhöhe hinweggeht. Das kennt man aus der Geschichte. Also das ist ein sehr hilfloser Versuch im Grunde genommen. Aber es gibt im Augenblick keinen Nachschub. Lukaschenko und Putin haben jetzt andere Sorgen. Die große Frage ist, was machen sie künftig, ob sie eine solche Sache dann in 10-facher Stärke wiederholen werden und so weiter. Ich habe kein Dokument oder so, aber ich nehme sehr stark an, dass das ein Vorversuch war bezüglich des Verhaltens in der Europäischen Union, sprich also in Polen, gegenüber der Flüchtlingswelle, die aus der Ukraine dann infolge dieser Invasion kommt. Das kann sein. Und wenn man das so gemacht hat und so gedacht hat, dann hat man natürlich die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Das ist jetzt eine Frage, die dann sicherlich später Historiker umtreiben wird. Da braucht man Dokumente und so weiter. Also ich wäre da sehr vorsichtig, diese beiden Sachen zu vergleichen. Sie sind zu vergleichen, aber man sollte dann mit sehr viel Wissen auch behutsam dann rangehen. Da ist manchmal ist es eine Birne und ein Apfel, der nicht unbedingt gleich in den gleichen Topf passt. Was in der polnischen Diskussion insgesamt, auch einschließlich des Verhaltens in der Gesellschaft, nicht nur der Regierungskreise, eine große Rolle spielte, war eben, dass man gesehen hat, dass dort Putin und Lukaschenko ihre Hände mit drin haben. Und auf der belarussischen Seite war derjenige, der für dieses ganze Prozedere verantwortlich war, ja nicht zufällig derjenige Mann, der bei den Sicherheitskräften für die Niederschlagung der Proteste im Spätsommer und Herbst 2020 zuständig war.
Und beschäftigt alle die Frage, wie es weitergehen wird in diesem Krieg und ob die Menschen in der Ukraine eine reelle Chance gegen die russische Armee haben und gegen diese Art von brutaler Eskalation, die wir jetzt ja erschreckenderweise immer weiter beobachten. Also die Vertreter der Ukraine haben ja, die politischen, aber auch gesellschaftlichen Vertreter, auch aus der Kultur betonen, wir sind eigentlich schon in einer Art Dritten Weltkrieg. Sie hatten das eben auch schon angedeutet. Also die Ukraine ist eigentlich nur die erste Station sozusagen. Und die Frage jetzt, um die sich ja auch die große Diskussion auch in Deutschland dreht, und die Frage ist, wie sieht man das in Polen? Sie haben das schon ein bisschen angedeutet, aber wie kann man jetzt Putin stoppen? Was muss oder was kann getan werden? Und wie schätzen Sie jetzt auch Putin ein nach dieser immer zunehmenden Eskalation? Und was denkt man dazu in Polen?
Hier wird das Vorgehen Putins klar verurteilt. Wie gesagt, wieder ohne Wenn und Aber, weil man eben Ross und Reiter sieht. Und dann nehme ich wieder diese vier Länder, also Estland, Lettland, Litauen und Polen, zählen zu jenen Ländern in der EU, ich bleibe jetzt nur mal in der EU, die Forderung nach einer Flugverbotszone über der Ukraine, wie es also führende Regierungsvertreter der Ukraine fordern oder vorschlagen, befürworten würden. Genau aus den Gründen, die Sie schon angedeutet haben, weil Sie der Meinung sind und der Überzeugung sind, dass ohnehin schon der Dritte Weltkrieg am Beginn ist und dass man Putin klare, harte Linien zeigen muss. Das hört man auch von ukrainischer Seite sehr stark, dass also Putin mit bestimmten Machtmitteln zurückgewiesen werden muss. Darüber kann man diskutieren. Ich hatte Sie schon darauf hingewiesen, das hat bittere historische Erfahrungen, die dahinter spielen. Und wo man Putin wieder eher als jemand sieht, der in den Fußtapfen früherer russischer, imperialistischer Politiker stapft. Darauf legt er auch großen Wert. Das kann man nachvollziehen. Ob das dann vorgeschlagene Mittel, selber also mehr einzugreifen, richtig ist, das wage ich zu bezweifeln, weil natürlich tatsächlich dann die Gefahr steht, dass ein Krieg außer Kontrolle gerät und tatsächlich so etwas wie ein Dritter Weltkrieg wird. Was hier eine Rolle spielt, ich werfe mal zwei Dinge rein, die stärker drinne sind in der Diskussion als in Deutschland. Einmal, völlig verständlich, die eigene tragische Erfahrung 1944 im August und September bis Oktober 1944, der Warschauer Aufstand, der ja in der polnischen Diskussion, der sich gerichtet hat, militärisch gegen die deutsche Besatzungsmacht, aber im Grunde genommen ist das tragische Ergebnis am Ende dieses gescheiterten Aufstands mit 180.000 Menschen in der Zivilbevölkerung und 25.000 Kämpfern, vor allem jungen Menschen auf der polnischen Seite an Todesopfern, das ist eine irre Zahl, dass man das vor allem auch der sowjetischen Seite zuschreibt. Dazu vielleicht ganz kurz als Information, als der Aufstand ausbrach, hatte die kämpfende Seite, die polnische Seite, Informationen aus dem Westen, von den Westalliierten, dass niemand ihr helfen könne, dass auch die Rote Armee nicht helfend eingreifen werde. Man weiß inzwischen, dass Stalin durchaus die Absicht hatte, noch einmal helfend einzugreifen, aber er hatte als Bedingung gesetzt, dass der Ministerpräsident der Londoner Exilregierung, also ein Bürgerlicher, auf die sowjetische Seite geht und Ministerpräsident der sowjetisch geführten, in Lublin installierten Regierung werden wird. Und als der das abgelehnt hat, hat Stalin dann anders entschieden. Und das ist dann nicht geholfen worden. Man weiß aber auch, dass natürlich in großen Teilen auch nicht mehr dann geholfen werden konnte. Das sind so ganz kleine Zeitfenster gewesen. Aber das spielt natürlich jetzt eine ganz, ganz große Rolle bei dem Verhalten von Polen und Polen gegenüber dem Vorgang in der Ukraine. Auch sie wissen und auch sie sehen, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer jetzt in der Ukraine den einst verlorenen Kampf noch einmal ausfechten und mit einem bekannten Gegner. Ob das jetzt richtig ist oder nicht richtig ist, das lasse ich beiseite, sondern nur als Illustration, wie das hier wahrgenommen wird. Naja, und eine zweite Sache ist wichtig, ich hatte das schon angesprochen, das ist also ein großer Nachbar, ein mächtiger Nachbar, dem sein anderer, also kleinerer Nachbar nicht gefällt, der dem das Existenzrecht abstreitet und dann feige überfällt, erst als Geisel vorführt, den Westen dann vorführt und dann überfällt. Und das hat natürlich seine Parallele zu einem Vorgang, wenn wir dann zurückgucken in der europäischen Geschichte, der dann sehr fatal, ob das nun so stimmt und richtig ist, aber der sehr fatal erinnert an das Vorgehen Adolf Hitlers gegen die unabhängige Tschechoslowakei 1938 und 39. Erst wurde mit völlig fatalen und falschen und widersinnigen Behauptungen der Westen an einen Verhandlungstisch gezwungen in München, das Münchner Abkommen, ohne dass überhaupt ein Vertreter der tschechoslowakischen Regierung die Chance hatte, dabei zu sein. Der Westen ist darauf eingegangen, hat gedacht, er verkaufe sich damit Frieden. Dann wurde im März 1939 die Tschechoslowakei kassiert, ein slowakischer eigener Staat installiert und über Böhmen und Mähren ein Protektorat errichtet. Und der Westen oder alle in der Welt dachten, Klammer auf, mit Ausnahme der Sowjetunion, die dort eine sehr, sehr gute Rolle gespielt hat, dachten, nun hätte man den Frieden erkauft in der Welt oder in Europa. Und viele hier erinnert das jetzt auch so. Das ist so ein bisschen die Brücke zu diesem Spiel mit Dritten Weltkrieg, hatte angefangen, noch nicht angefangen. Insofern ist natürlich völlig richtig, wenn führende Politiker im Westen sagen, es muss alles getan werden, um ein Ausweiten dieses Krieges zu verhindern. Aber gleichzeitig auch alles getan werden, damit die Ukraine sozusagen siegreich aus diesem Krieg hervorgeht und der Aggressor wieder verschwindet. Und das ist natürlich, da klingt ein bisschen wie die Quadratur des Kreises. Und da sind wir dann an solchen Fragen, wo sich übrigens ja auch die Friedensbewegung in Deutschland zerstreitet oder überhaupt die linke Seite zerstreitet. Wie halten wir es mit Waffenlieferungen? Welche Waffen? Bis zu welchem Grad? Und so weiter und so fort. Es ist ja völlig klar, dass wenn die Ukraine diesen Kampf führt gegen eine übermächtige Armee, so wie damals auch Deutschland gegen die Tschechoslowakei, dass man dann, wenn man sich wehren will, natürlich Waffen braucht. Und insofern ist es eine ganz, ganz schwierige Sache. Und ich bin sehr vorsichtig bei allen Beurteilungen oder Verurteilungen von derartigen Vorgängen. Es ist eine ziemlich klare Sache hier, wer der Aggressor ist und wer das überfallene Land ist. Und es gibt eigentlich nichts, was der Ukraine vorzuwerfen wäre und was diesen Angriff in irgendeiner Art und Weise gerechtfertigen würde. Das ist eben die Parallele zu der Zertrümmerung und Zerstörung und Zerschlagung der Tschechoslowakei 1938 durch Hitler-Deutschland.
Ja, jetzt hat ja der ukrainische Außenminister, Sie haben ihn auch schon erwähnt, auch Vorwürfe gegen Deutschland erhoben. Das passt jetzt hier in diese Diskussion. Und gesagt, Deutschland hat dazu beigetragen, die aktuelle Macht von Russland aufzubauen. Er bezieht sich da unter anderem auch auf deutsche Technik, nicht nur die Politik, auch die Wirtschaft. Die Technik, die in den russischen militärischen Systemen steckt. Und er hoffe, dass Deutschland auch entsprechend viel leisten wird, um die russische Kriegsmaschinerie anzuhalten. Sie haben es ja eben auch schon einsortiert, so Putins Aggression hat ja auch, und das haben wir jetzt auch in den Medien, in der Öffentlichkeit, in der Politik deutlicher, das ist ja ein Drehbuch, das gar nicht neu ist. Das wurde ja schon in Syrien erprobt, also ohne Putin wäre Bashar al-Assad nicht mehr an der Regierung. Das gibt das Bündnis mit dem Iran und überhaupt hat Putin ja alle Selbstbestimmungstendenzen im eigenen Land und auch in den Staaten drumherum immer bekämpft und auch brutal bekämpft und auch seine Gegner ja sogar auch außerhalb von Russland bekämpft und auch ermorden lassen, mutmaßlich bei manchen muss man sagen. Und da reiht sich der Überfall auf die Ukraine ja eigentlich nur folgerichtig ein. Jetzt die Frage, spricht diese Äußerung von Dmytro Kuleba, dieser Vorwurf den Menschen in Polen aus dem Herzen, ist das eine Position, die politisch geteilt wird? Und waren wir in Deutschland einfach blind und zu bequem? Und ja, wird eigentlich in Polen, wir reden ja hier von Zeitenwende, wird das in Polen überhaupt als Zeitenwende empfunden oder nicht eher als Bestätigung für Positionen, die man schon vorher hatte?
Ja, das trifft den Nerv. Ob man das jetzt genauso sieht oder etwas anders, aber das trifft den Nerv. Das ist ja bekannt. Der Unterschied liegt darin, dass also Berlin als großen Bezugspunkt im osteuropäischen Raum Moskau hat. Der kommt erst ganz weit weiter weg dann Kiew. Und für Warschau ist Kiew sehr viel wichtiger gewesen, immer. Das hat seine Gründe, aber das spielt dann eine Rolle auch in der ganzen Wahrnehmung. Völlig klar. Und wenn man dann für ein konstruktives Verhältnis eintritt, für Gesamteuropa, wie auch immer jetzt angedacht, dann ist klar, dass die deutsche Außenpolitik, und darum ist ja auch nichts erstmal zu rütteln oder zu kritisieren, sich in besonderem Maße natürlich mit Moskau versucht, in ein Einvernehmen zu setzen. Das hat auch historische Gründe. Auch hier der Zweite Weltkrieg zum Beispiel, anders eben als aus der Warschauer Sicht. Also insofern würde man das meiste, was der ukrainische Außenminister vertritt, auch unterschreiben und sehen. Das trifft auch auf die Zustimmung dann im breiten politischen Raum und auch bei den normalen Bürgerinnen und Bürgern. Völlig klar. Eine Sache, die vielleicht eine Rolle spielt, also Putins Vorgehen, Sie haben das ganz gut angegeben, Putins Vorgehen ist natürlich immer sehr paradox. Ein wichtiger Krieg, der jetzt wieder in Teilen wiederholt wird, ist der Tschetschenienkrieg, übrigens Putins erster Feldzug gewesen, praktisch gegen abtrünnige Bestrebungen innerhalb der Russländischen Föderation, was in großen Teilen der Weltöffentlichkeit ja auch sogar verständlich ist. Wer hat schon gerne Separatismus, wer unterstützt schon gerne Separatismus und so weiter und so fort. Dort hat er natürlich mit eiserner Hand im Grunde genommen aufgeräumt, keinen Stein auf den anderen gelassen mit dieser Begründung. Aber paradoxerweise, jetzt kommt dieses Paradox, hat er natürlich in einer Reihe von Nachbarländern solche abtrünnigen Republiken und Entitäten und Konstruktionen installiert oder ist dann nochmal in einer verschärften Form sozusagen vorgeführt. Südossetien ist ein gutes Beispiel, der Donbass ist ein gutes Beispiel, die Krim ist ein solches Beispiel, Transnistrien ist ein solches Beispiel. Und das sind, wenn man mal guckt, das sind so ähnliche Konstruktionen, wie Marokko sie mit der Westsahara unterhält. Also ein an sich fürchterlicher Zustand. Und wenn man sich als Weltmacht sieht, natürlich etwas und als UNO-Sicherheitsratsmitglied, also im Grunde genommen unhaltbare Zustände. Und ich verweise nur darauf, also im Inneren hat man im Grunde genommen den Gegner mit der Begründung, es sei abtrünnig und das sei Separatismus und so weiter zerschlagen. Und außen konstruiert man solche Dinge, um sich in diese Länder einmischen zu können. Und es ist doch völlig klar, dass diese Länder da sehr, sehr sensibel sind. Und zu diesen Nachbarländern gehört dann eben auch Polen. Und das ist mir aufgefallen. Also 2008, der Vorgang mit Panzern kurz vor Tbilisi zu marschieren während der Olympiade, den Olympischen Spielen in Beijing. Das ist sozusagen schon etwas aus der polnischen Perspektive sehr Sensibles gewesen. Während man in Deutschland dann, das habe ich damals in Deutschland immer gehört, na ja, die georgische Seite habe provoziert und so weiter und so fort. Und dasselbe wiederholte sich 2014 auch mit der Krim. Das wurde dann auch ein bisschen abgetan und seien die Sanktionen nicht übertrieben und sie treffen uns doch auch selber und überhaupt, das sollen die da alles selber ausmachen. Und damit ist man ein bisschen dem Putin natürlich ins Messer gelaufen. Und man sieht das heute. Heute weiß man, das war falsch, darauf nicht scharf zu reagieren und darauf zu pochen, dass das zurückgenommen wird. Aber das ist eine Frage jetzt für die nächsten Jahre, das nochmal aufzuarbeiten oder überhaupt sich damit zu beschäftigen. Naja, und der springende Punkt sozusagen ist, dass man natürlich aus der polnischen Sicht, ich werfe das jetzt gleich an ein Beispiel ein, immer Gründe hat, ein bisschen auch mit Skepsis auf Deutschland zu gucken. Man weiß um eine Brücke zwischen Deutschland und Moskau, die aus der Sicht der polnischen Interessen nicht ganz einfach zu schlucken ist und hinzunehmen ist. Und man hat natürlich bei solchen Sachen wie Nord Stream 1, wie Nord Stream 2 schon seine Ängste dann auch in den öffentlichen Raum gebracht, das ist bekannt, und hat insbesondere immer wieder kritisiert, dass die deutsche Energie- und Klimapolitik, die ja für andere Länder schon gewaltige Ausmaße hat, immer gebaut ist auf diesen Gasleitungen. Und ich glaube, wenn man heute darüber debattiert, so ganz falsch ist diese Feststellung nicht gewesen und diese Wahrnehmung gewesen. Und insofern sieht man natürlich vieles an der deutschen Haltung sehr kritisch oder umgekehrt, man sieht sich bestätigt, übrigens über Parteigrenzen hinweg. Und das ist jetzt etwas in den ersten Reaktionen, die ich hier gehört habe, also am 25. April, 26. April, als dann auch in der Europäischen Union eine scharfe Wendung und die Wendung hin zu den scharfen Sanktionen gefasst worden ist, dann immer die Frage, na, wird Deutschland jetzt seine Energie- und Klimapolitik überdenken? Ja, sie machen das, wir haben das gesehen, diese Diskussion läuft sehr scharf in Deutschland. Aber man sieht ein wenig hier in der polnischen Diskussion sich bestätigt. Und das heißt, dass man also diesen scharfen Galopp, zum Beispiel gegen Kohle, gegen Atomkraft und so weiter, immer für bedenklich gehalten hat. Darüber können wir jetzt diskutieren im Zusammenhang mit der Klimakrise und so weiter und so fort. Aber man sieht, wie viele Dinge auch jetzt in der Europäischen Union, auch wenn man sehr einig ist in der Haltung jetzt gegenüber dieser Aggression Putins, dass es da sehr viel Gesprächsstoff und vielleicht auch mitunter Sprengstoff gibt. Und damit hat übrigens, glaube ich, Putin in der Vorbereitung seines Feldzugs auch gerechnet, dass solche Widersprüche und solche Unterschiedlichkeiten in der Wahrnehmung dann noch einmal stärker ausbrechen werden, nämlich dann, wenn es eben weh tut oder weh zu tun beginnt mit höheren Preisen etc. 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 Und Energiepolitik und Klimapolitik sind für Polen im Augenblick im höchsten Maße sensibilisiert im Verhältnis zu Berlin, also in dem bilateralen Verhältnis zu Berlin. Im Augenblick ist es natürlich alles heruntergesetzt, weil die überragende Bedeutung jetzt dieses Krieges auch in diesen Verhältnissen natürlich erst einmal bleiben wird. Ich wollte das bloß mal andeuten, dass es da eine ganze Reihe von Wahrnehmungen und Möglichkeiten gibt, die das unterschiedlich zeigen. Und natürlich, vielleicht als ein Bild, ist das hier ein Land, welches versucht, in der Unterstützung der Ukraine ohne Friedenstauben auszukommen, ohne die Friedenstaube auszukommen, weil man weiß, das bringt nichts. Natürlich sieht man hier auch Friedenstauben vereinzelt, aber sehr, sehr viel weniger als in Deutschland bei Demonstrationen und im öffentlichen Raum. Und man weiß, es muss eigentlich alles getan werden, um die kämpfende Seite gegen die Aggression zu unterstützen. Und da sind wir wieder beim Kreis, wo man dann sagen kann, ja, wo fängt der Dritte Weltkrieg an und wo hört er auf? Also ein Knäuel von sehr unterschiedlichen Wahrnehmungen und Problemen, ein Knäuel auch von Widersprüchen. Und ich glaube, das ist eine große Aufgabe für EU-Politikerinnen und Politiker in den künftigen Jahren. Und damit unter dem Strich will ich nochmal einwerfen, dass für alle politischen Lager, für alle die Wahrnehmung und die Bedeutung dieses Zwischenraumes zwischen Deutschland und Russland, das ist ein großer Zwischenraum in Europa, der zum Teil in der Europäischen Union ist, zum Teil in der NATO ist, aber zum Teil eben auch nicht. Und siehe, die Ukraine eben heftig umkämpft ist, dass der an seiner Bedeutung der Wahrnehmung sehr, sehr, sehr gewinnt. Dass das nun durch diesen Krieg passieren muss, ist tragisch, aber das ist eine Folge, die dann zumindest in den nächsten Jahren eine sehr viel größere Rolle spielen wird. Einschließlich von historischen Kenntnissen, Sprachkenntnissen und so weiter. Und ein vielleicht interessanter Eindruck, nach 2014, nach dem Vorgang der Annektierung der Krim, hat man in den deutschen Medien noch eher eine Ratlosigkeit gesehen. Also man war noch ein bisschen überfordert. Wo ist Russland? Wo ist die Ukraine? Was machen die russischen Menschen da in der Ukraine? Wie spielt das alles zusammen? Da war noch sehr viel Unsicherheit zu spüren, während jetzt 7 Jahre später, oder ist es also sehr viel sachlicher und sehr viel fundierter? Und man merkt in vielen, vielen Berichten, auch in ganz vielen Zeitungsberichten, querbeet in der Presse in Deutschland, wie viel Sachkenntnis dazu gekommen ist. Dass man weiß, dass es die unabhängige Ukraine gibt, dass sie ein Recht dazu hat, ein unabhängiges Land zu sein. Und wie kompliziert auch diese Vorgänge jetzt fast alleine aus Schuld Russlands zwischen Russland und der Ukraine sind. Und ich glaube, das ist sehr interessant zu beobachten. Und das wird künftig, wenn man über diese Region spricht, diesen gewaltigen Raum spricht, dass man dann doch immer mehr darauf setzt, dieses historische Wissen, was hier vorhanden ist, auch einzubinden. Ich werfe nochmal zurück. 2004 hat Romano Prodi, der damalige EU-Ratspräsident, diese Beitrittskandidaten kurz vor dem Beitritt bereist, also Estland, Litauen, Lettland, Polen. Und der kam zurück und hat gesagt, naja, die sind wirtschaftlich, da wird nicht so sehr da viel zu kommen zur Europäischen Union am Anfang, aber an historischen, kulturellen Bewusstsein und Besitzstand kommt eine ganze neue Welt auf uns zu. Und ich glaube, einer dieser Ausläufer, den sehen wir heute mit diesem Krieg. Da sind also Fehler gemacht worden auf sehr, sehr vielen Seiten. Das ändert aber nichts an der alleinigen Schuld Putins.
Vielen Dank also für diesen Rundblick auch letztlich in die Historie. Meine Frage ist jetzt noch, also Sie haben es schon angedeutet, aber wo sollten wir eigentlich mehr auf unsere polnischen und auch überhaupt südosteuropäischen Nachbarn hören? Und was können oder müssen wir für deren Sicherheitsgefühl auch tun? Das könnte man vielleicht nochmal genauer fassen. Und dann auch, Sie haben 2 Punkte genannt, also die Forderung, dass die Ukraine in die EU kommt, möglichst schnell, ja, also von Seiten der Ukraine, und auch die Flugverbotszone. Also es wird ja immer davon gesprochen, dass der Himmel über der Ukraine geschlossen wird für die Kampfflugzeuge, für die Bomben. Was erwartet Polen oder was erwarten die Menschen in Polen und auch die polnische Regierung für eine Politik jetzt aus Deutschland? Was passiert ist, haben wir beleuchtet, aber was erwarten die jetzt von Deutschland? Kann man das sagen?
Von Deutschland Ja,
und Europa, wir können es ja ein bisschen, ja, wir können es ein bisschen erweitern, ist vielleicht besser, genau.
Es ist so, Jaroslaw Kaczynski hat, manchmal ist er auch ein geschickter Politiker. Natürlich kennt er seine Pappenheimer. Der hat etwas ganz geschickt sozusagen hier mal in die Öffentlichkeit gestreut. Er sagt, naja, das ist ja komisch, wenn die Europäische Union immer so eine Veranstaltung ist, in der die Deutschen immer das letzte Wort haben. Im Grunde genommen erwartet man jetzt eigentlich, dass es ein bisschen mehr ein Schließen der Reihen gibt, dass also Stimmen doch etwas sich gegenseitig abwägen, dass auch ein bisschen geguckt wird, dass auch mal hingenommen wird, wenn es nicht nach der deutschen Nase geht. Das ist eine allgemeine Stimmung hier in Polen. Damit hat man keine Deutschlandkritik, so wie Jaroslaw Kaczynski sie über die Jahre gemacht hat, teilweise auch mit ganz schlimmen Dingen und völlig überflüssigem Firlefanz, auf den ich jetzt gar nicht zu sprechen komme. Aber grundsätzlich sieht man sich gerne da drin, dass es auch eine Aufwertung gibt solcher Länder wie Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Polen und die drei baltischen Republiken. Das wird bleiben und das ist auch verständlich. Naja, und das andere mit der Europäischen Union und mit der NATO und mit all diesen Dingen, da könnte man jetzt weit ausholen. Ich glaube, das ist völlig begreiflich, dass sie jetzt hier in den von mir angesprochenen Ländern, also von Estland bis Polen, niemanden mehr finden werden, der noch irgendwie auf die Idee käme, wenn er einigermaßen bei Verstand ist, aus der NATO austreten zu wollen. Der Unterschied, NATO-Mitglied zu sein und nicht NATO-Mitglied zu sein, wird jetzt wenige Kilometer hinter der Grenze vorgeführt. Das ist also die Wahrnehmung hier und an der wird sich über die Jahre auch nichts rütteln. Insofern hat natürlich die ukrainische Seite zähneknirschend hingenommen, dass sie also in Bälde, ob absehbare Zeit, keine Chance auf NATO-Mitgliedschaft haben wird. Aber sofort natürlich dann das zweite Sicherheitsnetz reingeworfen, die EU-Mitgliedschaft. Da müsste man jetzt den Wert ausholen, dann müsste man, ich bin ja kein Ukraine-Spezialist, aber mein Eindruck bei Besuchen in der Ukraine ist der, dass es da also durchaus sehr erfolgreiche Ansätze gibt. Und ich würde, ohne das jetzt dann im Detail jetzt berechnen zu können oder berechnen zu wollen, sagen, dass die Ukraine ungefähr jetzt, also vor Kriegsausbruch, auf der Hälfte des Weges steht oder gewesen ist, den Polen zurückgelegt hat auf dem Weg also zur EU-Mitgliedschaft 2004. Und das ist dann schon immer diese Streitfrage, ist das Glas halb voll oder halb leer? Also ich würde sagen, das ist halb voll, das ist eine riesengroße Leistung. Und ein bisschen vielleicht auch als Illustration, als ein Bild, was man ganz gut verstehen kann. So Anfang der 90er Jahre, als dann die Sowjetunion auseinanderfiel, die unabhängige Ukraine sich bildete, die Russische Föderation und Polen. Auf dem Weg war schon zur Europäischen Union, was sich abzeichnete. Wir hatten alle drei Länder ungefähr ein vergleichbares Bruttosozialprodukt oder Inlandsprodukt pro Kopf. Heute haben Russland und Polen das zwei- oder dreifache dessen, was die Ukraine hat, also mindestens das Doppelte. Und aus der Perspektive der Ukraine sieht man, Russland, das hat etwas zu tun mit Gas und Öl. Das wissen wir jetzt auch aus der aktuellen Diskussion im Zusammenhang mit den Sanktionen bezüglich dieses Krieges. Und in Polen sieht man, und also vor allem sieht man diesen Aspekt, das hat etwas zu tun mit der EU-Mitgliedschaft. Und da man also in einer ähnlichen Rohstoffsituation wie Polen ist, man hat Steinkohle, man hat natürlich eine ganze Reihe noch anderer wertvoller Rohstoffe, das ist nicht ganz so wie Polen, aber im Grunde genommen eher von der ganzen Struktur her doch der Polens gleicht, sieht man das als ein Vorbild. Und das zieht sehr an, vor allem natürlich noch mehr in der Westukraine, in einer Stadt wie Lviv, polnischen Lwów, also Lemberg, aber insgesamt auch. Und das ist so ein Punkt, an dem Polen, glaube ich, ganz fest bleiben wird und auch drücken wird und das auch unterstützen wird. Und wenn ich das nochmal einwerfen darf, ich habe ja gesagt, dass die polnische Seite, insbesondere Staatspräsident Andrzej Duda, diese EU-Mitgliedschaft ins Spiel gebracht hat. Und mit dieser Forderung hat sich Andrzej Duda, was bislang selten passiert ist, tatsächlich als Staatspräsident aller Polen vorgestellt. Das würde fast jeder Pole unterschreiben. Auch deshalb, weil es schon sehr auf der unteren Ebene, nicht bei großen Kooperationen und Investitionen, aber auf der unteren Ebene, der kleine, der Mittelstand, sehr enge Kooperation mit der Ukraine geht. Und natürlich rechnet sich Polen bei einer EU-Mitgliedschaft der Ukraine auch ganz besondere Startvorteile aus. Das ist ja, liegt ja auf der Hand. Also insofern gibt es hier sozusagen eine Haltung, die sehr korrespondiert mit der Haltung in Kiew und die natürlich dann durchaus eine Herausforderung ist für starke Länder in der Europäischen Union, für die, die viele Dinge dann auch finanzieren müssen, über den EU-Haushalt. Und da ist das führende Land eben Deutschland. Da wird es natürlich Reibungen geben. Man merkt das bis jetzt auch. Naja, und die anderen Dinge, ich habe es ja auch schon angesprochen mit militärischen Sachen, wie weit man da gehen kann und so, das will ich nicht nochmal anfangen. Auch dort korrespondiert das eher mit Kiew als mit Vorstellungen in Berlin. Und das halte ich aber für durchaus einen normalen Diskussionsprozess. Was wichtig ist, dass ein Land zum Beispiel wie Polen natürlich entsprechend auch aufgewertet werden wird. Es ist ein wichtiges EU-Land. Es hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Das sagen alle, die hierher kommen und sich das anschauen. Und es ist ein gutes Beispiel für die gelungene Mitgliedschaft, für die gelungene Integration in dieser Wirtschaftsgemeinschaft. Und ich denke mal, das ist auch ein Zugpferd für die künftige Entwicklung und ein gutes Beispiel für die künftige Entwicklung der Ukraine nach einem Krieg. Aber da muss dann erst einmal die Kuh vom Eis geholt werden, sprich ein Zustand hergestellt werden, wie er vor dem Krieg war. Und dann müssen, wie auch immer, die strittigen Fragen im Donbass und um die Krim gelöst werden. Ich habe da keine Vorstellung. Ich habe einige historische Parallelen, über die man vielleicht nochmal sprechen kann. Aber da gibt es auch in Polen Wissen, ein tiefes Wissen darüber. Aber man weiß dann eben auch, wie schwierig sowas ist. Aber erstmal muss eben diese Aggression gestoppt werden. Diese Aggression selbst, vielleicht noch ein Wort dazu, das überrascht. Das ist ja nicht, das ist ja ein sehr perfides Vorgehen der russischen Truppen. Die Raketen schlagen relativ wahllos ein und treffen auch Einrichtungen, also wo man sich nur noch mit dem Kopf schütteln fragen kann, was hat er dort eigentlich vor? Und erschütternd ist für mich einfach die Tatsache, dass in einer Stadt wie Kharkiv oder russisch Kharkov, der zu 80% von Russinnen und Russen bewohnt wird, russische Raketen aufgedonnert werden. Also Russen beschießen Russen, das ist völlig absurd und im Grunde genommen eine Katastrophe für diesen ganzen großen historischen Raum.
Ja, vielleicht können wir das vervollständigen. Denkt man in Polen auch, dass Deutschland aus dem russischen Gas und Öl sofort aussteigen müsste? Als ganz kleine Frage und dann vielleicht auch nochmal zu den politischen Lösungsmöglichkeiten. Also gerade angesichts dieses unvorstellbaren Leids, das Sie jetzt kurz angerissen haben, von dem auch die russische Bevölkerung betroffen ist, aber eben die ukrainische, also wo einfach viele Menschen, auch die Zivilbevölkerung, ja unvorstellbar verfolgt und angegriffen wird. Was für politische Lösungsmöglichkeiten sehen Sie? Sie haben eben gesagt, es gibt ein tiefes Wissen auch in Polen über Dinge, die, wie man sowas lösen kann. Vielleicht können wir da noch mal etwas konkreter werden und genau.
Ja, würde man jetzt eine Umfrage machen in Polen, ob Deutschland sofort seine Energielieferungen aus Russland stoppen soll, dann wäre die Zustimmung hier mit 90% relativ hoch. Was wieder verständlich ist. Aber da ist dann natürlich auch die zweite oder dritte Konsequenz nicht mitgedacht, weil das hohe Wirtschaftswachstum in Polen hängt natürlich elementar zusammen mit den sehr engen wirtschaftlichen Beziehungen zu Deutschland. Ohne diese Kooperation oder diese Zusammenarbeit und so weiter wäre das rasche Wirtschaftswachstum Polens, was ja praktisch der Grundstock der erfolgreichen EU-Integration ist und auch direkt wirkt auf die hohe Zustimmung zur EU-Mitgliedschaft in der Bevölkerung, natürlich nicht denkbar. Das heißt, wenn der Wirtschaftsmotor Deutschlands anfängt zu stottern, weil diese Energieverbindung gekappt wird und sofort gekappt wird, bleibt es natürlich nicht lange aus und dann wird es hier auch etwas unruhiger werden diesbezüglich. Also insofern wäre das ein sehr symbolischer Wert, das werfe ich hier ein, der wäre sehr, sehr hoch, die Menschen würden das sofort fordern, aber natürlich ohne die tieferen Überlegungen, was das alles an Konsequenzen hat. Also dass da der Gaspreis dann in Deutschland höher wird, der wird ja hier auch höher, das wäre dann nicht ganz so wichtig, aber zu sagen, ach, dieser Wirtschaftsmotor kommt ins Stottern, das ist dann natürlich ein Argument, was dann durchaus hier wieder auf etwas fruchtbareren Boden fallen würde. So würde ich das ein bisschen einordnen. Die andere Sache, die ist sehr, sehr interessant. Da wird wenig drüber gesprochen. In Deutschland schon fast gar nicht. Es gibt ja so eine ähnliche Situation. Da stimmt nicht alles an dem Vergleich, aber einiges kann man doch sozusagen an ähnlichen Schattierungen und so weiter anführen. Polen kommt sozusagen am Ende des Ersten Weltkrieges wieder auf die Bühne zurück, weil die drei Teilungsmächte, Deutschland, Österreich und Russland, alle drei den Krieg verloren haben. Das ist eine einmalige Situation. Das werde ich jetzt nicht weiter ausführen, die zusammenhängt mit der Gesamtkonstellation im Ersten Weltkrieg. In dieser Gemengelage gab es ausreichend Konfliktstoff zwischen Polen, dem neuen Polen und Deutschland. Also in Masuren, in Danzig, Gdańsk und vor allem in Oberschlesien. Und man hat dort Formen gefunden, Referenden, also Volksabstimmungen, in denen sozusagen etwas geregelt wird, ohne jetzt Bevölkerungsaustausch vornehmen zu können. Und so kam es, kürzt das jetzt ja ab, zur Spaltung Oberschlesiens. Ein Teil ging, der größere Teil blieb bei Deutschland, der kleinere Teil kam zu Polen. Die Masuren waren umstritten, blieben bei Ostpreußen und aus Danzig wurde die freie Stadt Danzig gemacht. Also Lösungen, die im Grunde genommen verhindern sollten, dass neuer Konfliktstoff dort für einen künftigen Krieg hochgekocht wird. Und wir wissen aus der Entwicklung, wenn wir jetzt auf die Geschichte gucken, dass dann gerade Danzig, der Freistaat Danzig, aber auch in Oberschlesien, ich sage nur der Sender Gleiwitz, wieder zum Zündstoff eines neuen Krieges geworden sind, eines fürchterlichen Krieges, des Zweiten Weltkrieges. Sind nicht die Ursache, aber sie sind vorgeschoben worden, sie sind sozusagen Zündstoff gewesen und zeigen diese Gefährlichkeit von solchen Prozessen. Und das macht es aus meiner Sicht so unheimlich schwierig, jetzt mit Putin-Russland, ich weiß nicht, welches Russland dann existent sein wird nach Putin, mit Putin-Russland, so stelle ich mir das vor, es ist unheimlich schwierig, jetzt am Verhandlungstisch Lösungen zu finden für die Krim und Lösungen zu finden für den Donbass, für die beiden sogenannten Volksrepubliken, weil mich das und auch viele Menschen hier in Polen dann doch sehr erinnert an Oberschlesien, das geteilte Oberschlesien oder an die Freistadt Danzig, die ja formal sozusagen beiden Ländern gehörte, Polen und Deutschland. Also zugehörig sozusagen symmetrisch ein bisschen. Sowas kann man sich natürlich auch für die Krim vorstellen, für eine Übergangsphase von so und so vielen Jahrzehnten. Zwei Staatsoberhäupter, einer sitzt in Kiew, einer in Moskau, bei Garantie, 99 Jahre Garantie des Kriegsstützpunktes in Sewastopol und so weiter und so fort. Auch ähnliche Varianten, vielleicht weitgehende Autonomievarianten für den Donbass. Da will ich mich jetzt nicht weiter einmischen. Ich will nur sagen, dass so etwas in der europäischen Geschichte ist, so etwas gegeben hat. Aber am Ende stand, wenn man nur an die Konfliktlinien zwischen Deutschland und Polen denkt, eben doch wieder der handfeste Krieg, ähnlich auch mit der Tschechoslowakei. Nun darf man natürlich Putins Russland nicht gleichsetzen mit Hitlers Deutschland. Erstens sind die Aussichten auf Veränderungen in Russland sehr viel größer als damals in Hitlerdeutschland. Und zweitens treibt Putin, wenn ihn was umtreibt in seinem, ich sag mal jetzt, Wahn oder Reichswahn, in seiner Reichsidee, tatsächlich das alte Zarenreich. Und das sind dann eben dann allerdings auch Länder wie die drei baltischen Länder und große Teile Polens. Und interessanterweise, darauf zeigen auch viele Sachen jetzt in dem Krieg, scheint es durchaus eine Absicht zu geben im Kreml bei einem Siegeszug, Teile der Westukraine sozusagen an den Westen zu geben, und zwar Lviv, Lemberg, weil das wird auch häufig übersehen, das ist der einzige Teil, der ist ja erst damals in 1945 endgültig zur Sowjetunion gekommen, gehörte vorher zu Polen und zu Österreich, das ist der einzige Teil in der Sowjetunion gewesen, der zuvor nie die Zarenknute kennengelernt hat. Auch das ist einer der Gründe, weshalb es dort immer ein bisschen anders tickte, auch politisch, und das natürlich die Wiege geblieben ist der ukrainischen Nationalidee. Und mit der hat Putin nichts am Hut. Also ich habe so den Eindruck, er würde dann so eine Art umgekehrten Donbass machen. Das heißt, das, was bis jetzt der Donbass war, also bis zum Kriegsausbruch, soll dann Lviv werden. Also macht, was ihr wollt damit, lasst uns in Frieden, dann könnt ihr mit all euren ukrainischen nationalen Banden und so weiter und so fort das machen. Und es gibt im Russischen ein politisches Schimpfwort gegen die Ukrainer. Das sind die Banderowze von Stepan Bandera, ein ukrainischer Untergrundkämpfer, der in Polen gegen die polnische Regierung nach 1918 gekämpft hat für die ukrainische Minderheit. Dann im Zweiten Weltkrieg sich auf die Seite Hitlers geschlagen hat. Und das ist sozusagen ein Synonym eben für diese Faschisten und Nazis und so weiter. Und das zeigt nochmal, wie kompliziert dann auch die ukrainische Geschichte ist. Da müsste dann aber jetzt hier jemand sitzen, der sich dann ausweislich damit beschäftigt. Ich will bloß einfach andeuten, wie viel völlig verrückte Linien es gibt, was wieder darauf hinweist, dass es nicht einfach sein wird, Lösungen zu finden für die Krim und für den Donbass. Und damit also insgesamt eine Lösung für ein friedliches, verträgliches und sicheres Nachbarschaftsverhältnis zwischen Russland und Ukraine, also zwischen Russland und der Ukraine. Naja, und da ist, also wenn ich das nochmal einwerfen darf, eine Sache, mit der sich Putin vollkommen verrechnet hat, ist das Verhalten der russischsprachigen Menschen in der Ukraine. Das hat er falsch berechnet. Er hat gedacht, die stehen dann automatisch auf seiner Seite. Ihn treibt sozusagen, wie große Vorgänger auch mit ihren nationalen Rollen, ihn treibt die Idee rum, das hat er ja 2014 auch gesagt, da wo Russen wohnen, also russischsprachige Bevölkerung ist, ist Russland, ist russische Staatsräson. Und wenn man damit im 21. Jahrhundert Politik macht, dann wird man eben krachen. Ich werfe mal als Alternative ein, um zu zeigen, was ich vielleicht meine. Viktor Orban hat in Ungarn eine Verfassung durchgesetzt, in der der erste Satz lautet, Ungarn ist größer als die Republik. Das ist eigentlich ein Unding, weil er damit sofort natürlich ungarische Minderheiten in den Nachbarländern mit umfasst, also in der Slowakei, in Serbien, in Rumänien vor allem. Und das ist damit auch gemeint. Aber der Fakt, dass er zur Europäischen Union gehört und dort ein bisschen, sagen wir mal, eingegrenzt wird, spielt eine große, große Rolle und ist nicht klein zu schätzen. Ich habe also bekannte, ungarische Bekannte in der Slowakei, mit denen ich darüber auch streiten und sprechen kann. Und im Endeffekt weiß man aber nach den Gesprächen, dass daraus kein militärischer Konflikt kommen wird. Und das ist eben die Tragik in dem Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine. Und vielleicht so als ein, vielleicht auch schiefer Vergleich, aber ich glaube, Russland, das Putin-Russland durchlebt im Augenblick eine schwere Krise, die man vergleichen kann mit der schweren Krise Englands im Verhältnis zu Irland. Und mit der schweren Krise Frankreichs im Verhältnis zu Algerien.
Vielleicht einen Blick doch nochmal aus polnischer Sicht und auch aus Ihrer Sicht natürlich auf die reale Situation im Moment in der Ukraine. Hat die Ukraine wirklich noch eine Chance, also zu gewinnen? Sie hatten das vorhin mal angedeutet, dass man in Polen davon ausgeht. Das klang bei Ihnen jetzt auch so. In diesen ganzen Überlegungen, was für Lösungen man findet, das funktioniert ja erst nach einem Waffenstillstand, nach einem Frieden. Oder vielleicht auch parallel. Auf jeden Fall, das klingt ja nicht nach einfachen Lösungen. Also was denkt man in Polen? Wie lange kann die Ukraine das überhaupt durchhalten? Sie sind in Polen und wir sind aber Deutsche. Und wie können wir weiter einfach zuschauen, wie der Krieg weiter eskaliert wird, ohne uns einzumischen? Ich meine, das ist eine Frage, die einen ja auch ganz persönlich bewegen kann. Also genau.
Ja, die beste Lösung wäre, wenn also Putin wieder sich zurückzieht auf die Position vom 23. Februar, dass man dann verhandelt. Also wird ein Sicherheitskorridor eingerichtet zwischen den beiden Ländern und so weiter. Vielleicht werfe ich auch nochmal ein, diese Grenze war ja eine administrative Grenze in der Sowjetunion. Dann ist die Sowjetunion auseinandergefallen und da hat die NATO nun überhaupt keine Schuld oder Verantwortung. Und die auseinanderfallenden Länder haben sich auf zwei Grundprinzipien geeinigt. Erstens, wir trennen uns entlang der Grenzen der Unionsrepubliken und zweitens ohne Bevölkerungsaustausch. Das ist ganz wichtig im Zusammenhang mit dieser ganzen Geschichte zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg. Also das wurde nicht vorgenommen, war also nicht die Absicht. Und Putin unterläuft das jetzt im Grunde genommen mit aberwitzigen historischen Argumenten. Die polnische Seite ist da relativ konsequent. Die sagt, wir wissen aus der historischen Erfahrung, dass die Russen nicht freiwillig abziehen werden. Das heißt, wenn man an einen Waffenstillstand denkt, wird hier immer sofort gesagt, gut, das ist ein Waffenstillstand, aber dann bleiben die russischen Truppen dort, wo sie jetzt sind. Putin wird nicht freiwillig darauf verzichten. Er hat ja sozusagen dann, das deutet sich ja jetzt auch an, Stoff für weitere Volksrepubliken, für weitere Referenden, Abstimmungen unter sehr fragwürdigen Bedingungen. Und dann hat er sozusagen eine Art Sudetenland, wenn man sich das auf der Karte anguckt. Da sind wir also nicht viel weitergekommen. Das ist die Wahrnehmung hier in Polen. Und deshalb sind sie natürlich sehr entschieden, auch in der Konsequenz zu sagen, also die Sanktionen müssen schärfer werden und müssen beibehalten werden, solange Putin dort überhaupt 1 Zentimeter ukrainischen Bodens besetzt hält. Das ist eine sehr, sehr offene Frage. Ich kann das nicht einschätzen, will das nicht einschätzen, aber diese Option steht, ist eine Gefahr. Und damit wäre dann eine Lösung der Ukraine sozusagen vielleicht nicht in den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben, aber auf die lange Bank geschoben. Was aber hieße zum Beispiel, es wird nicht mehr gekämpft, es werden keine Bomben mehr geworfen, keine Raketen, die Menschen könnten wieder zurückkommen. Putin würde dann damit rechnen, dass die Menschen sich auch an die neue Verwaltung, an die russische Administration, an zwei Pässe, an zwei Staatsbürgerschaften und so weiter und an einen dann immer weiter sich aufbauenden Lebensstandard gewöhnen würden. Das ist vielleicht seine stille Rechnung, um dort irgendwie herauszukommen und nochmal nachträglich zu beweisen, dass er gar kein Kriegführer, sondern der Befreier sei. Und darauf muss sich die Europäische Union und muss sich auch die deutsche Politik einstellen. Also wie geht sie um, wenn es zu einem Waffenstillstand kommt, aber Putin große Teile der Ukraine, des ukrainischen Territoriums besetzt hält. Hier, ich sage jetzt nicht, ob ich dem zustimme oder ob ich das für realistisch finde, wird aber davon ausgegangen, dass die ukrainische Seite gewinnen wird, dass Putin aus dem Land verschwinden muss und das sozusagen ein großer symbolischer Sieg auch ist und damit Putin im Grunde genommen in Moskau fällt. Eine führende Tageszeitung, die hat das eigentlich ganz am Beginn des Krieges, 2-3 Tage später, sehr gut auf den Punkt gebracht, also verständlich auf den Punkt gebracht, ob das jetzt richtig ist oder nicht richtig ist, lasse ich weg, aber verständlich auf den Punkt gebracht, Putin oder Ukraine. Und Wenn man hier dann die Diskussion sieht und wenn man mit den Menschen spricht, gehen wir alle davon fest aus, dass die Frage für die Ukraine beantwortet wird. Ja, und das ist etwas, was wir aus der deutschen Sicht anders sehen. Also ich weiß, dass man dann schon sich Gedanken macht, wie wird das Verhältnis zu Putin? Da gibt es ja auch im politischen Raum ganz unterschiedliche Antworten. Die einen sagen, mit dem man könne man gar nicht mehr am Verhandlungstisch sitzen. Andere sagen wieder, naja, nur solange Putin da nun regieren wird in Russland, muss man doch mit dem dann auch im Gespräch bleiben. Ich sage nur mal Klammer auf, Macron und Scholz versuchen es ja jetzt auch. Und das ist etwas, was hier im Grunde genommen weniger eine Rolle spielt. Man pocht und schaut mehr auf ein Verhalten, was man eben aus der Geschichte bei russischen Besatzungsaktionen immer kennt. Auch aus, wie gesagt, bitterer Erfahrung der eigenen Geschichte. Und ich glaube, da ist etwas dran. Eine tragfähige Lösung kommt erst in Sicht und kann erst in Sicht kommen, wenn Putin sich wieder zurückzieht auf Positionen vom 23. Februar. Und dann hat man die beiden offenen Dinge. Wie geht man mit der Krim um? Wie löst man das, um vielleicht diesen strittigen Fall aus der Welt zu schaffen? Wie auch immer. Und zweitens dann den Donbass. Und zur Krim noch etwas. Es ist der erste scharfe Kritiker dieses Vorgehens war damals Lukaschenko, der gesagt hat, es sei ein schwerwiegender, riesengroßer politischer Fehler. Da hat er recht behalten. Aber hat er gesagt, die Russen wird niemand mehr von dort vertreiben. Und nun muss man irgendwo versuchen, dort eine Lösung zu finden. Da bin ich überfragt. Da müssen Diplomaten, Völkerrechtler, also kluge Köpfe hin, die dann vielleicht einen Korridor finden, wie man dort rauskommt. Und für brenzliger halte ich den Donbass. Das ist ja nicht umsonst oder nicht von ungefähr, dass Putin nun den Donbass vorgeschoben hat als Begründung für den Einmarsch und für die Invasion und den Angriffskrieg gegen Ukraine. Auch mit völlig fadenscheinigen Begründungen. Und das ist wieder so ein Rückfall auf Ähnlichkeiten, Parallelen der Vorwürfe Hitlers gegen die Tschechoslowakei, dass dort Deutsche unterdrückt werden würden, im Sudetenland unterdrückt worden sein und so weiter und so fort. Ich will diese Tür nicht aufmachen. Das heißt, man kann also mit Volkstumspolitik, mit Nationalitätenpolitik, und das beweist dieser ganze Vorgang, kann man ganz schlimme und gefährliche Politik anheizen und dann hat das niemand mehr unter Kontrolle. Das würde ich insbesondere für die linke Seite im politischen Spektrum als sehr wichtig anführen. Man darf nicht vergessen, dass Wladimir Putin 22 Jahre gewissermaßen ungeteilte Macht hat. Er hat sich einen großen Teil natürlich auch erst aufgebaut und aufbauen müssen, aber er hat sie 22 Jahre, hat also eine völlig ungeteilte Macht sozusagen zur Verfügung. Und das alleine aus linker Sicht, das ist überhaupt nicht hinnehmbar. So dass man also ganz ernsthaft nochmal darüber nachdenken sollte und muss, wie ernsthaft dieser Schwur nach dem Zusammenbruch der DDR und dem Neuanfang, damals in der Partei des demokratischen Sozialismus, war mit dem Bruch mit dem Stalinismus, mit der stalinistischen Praxis. Man darf es nicht vergleichen, aber es ist im grundsätzlichen Rissen nicht so sehr viel anderes. Und das Verhältnis zu solchen ungeteilten Machtstrukturen, egal auf der Welt, wie auf der, hoch auf der Welt, sollte grundsätzlich auch überdacht werden. Man kann das dann nicht alles unter dem Stichwort der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten und so weiter verbuchen. Wenn man diesen Strukturen dann irgendwo noch ein Recht zumutet über Nachbarländer, über die Befindlichkeit von Nachbarländern zu bestimmen. Naja, und da sind wir an der Gretchenfrage mit der NATO. Das können wir auch noch mal kurz besprechen. Ich habe da meine eigene Meinung, weil sehr häufig gesagt wird, dass also der Russland oder Moskau versprochen worden sei, dass es keine NATO-Osterweiterung geben wird. Das ist auch ein Mythos, der so ganz nicht stimmt.
Dann können wir das als Frage irgendwie anschließen. Also jetzt haben wir das eingekreist, alles von vielen verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Vielleicht sagen Sie noch, warum ist es ein Mythos? Also die NATO-Mitgliedschaft, das wurde ja tatsächlich vorgeschoben, auch teilweise aus bundesdeutscher Politik kam das, dass man da vielleicht Russland provoziert hätte. Diese Meinung ist verschwunden von der politischen Bühne. Warum ist es ein Mythos? Vielleicht sagen Sie es.
Das ist wieder ein bisschen natürlich die polnische Sichtweise, die hier auch mit durchklingt. Also 1990, auch bei den Gesprächen zwischen Michail Gorbatschow und Helmut Kohl im Kaukasus und so weiter, spielte natürlich im Vordergrund stand, was wird aus der DDR, wenn sie nicht mehr die DDR ist. Es bestand ja noch der Warschauer Vertrag. Alle anderen Länder waren ja noch in den Strukturen des Warschauer Vertrages. Und es ging darüber gar, darum gar nicht. Und Michail Gorbatschow konnte zu diesem Zeitpunkt, dafür gibt es auch Dokumente, verlässliche Dokumente, noch gar nicht vorstellen, weder vorstellen, dass die Sowjetunion zerfallen wird und weder vorstellen, dass der Warschauer Vertrag auseinanderfallen wird. Es ging ihm tatsächlich allein um die DDR. Und da wurde ausgehandelt, also das im Grunde eine Sache, die bis 2014 auch letztendlich eingehalten wurde, interessanterweise, dass also dieses Territorium der DDR der NATO beitritt, mit dem Beitritt zur Bundesrepublik, dass aber keine fremden Streitkräfte stationiert werden. Also keine Kanadier, keine Engländer, keine Franzosen, keine Amerikaner. Und das ist dann ein Grundprinzip gewesen für die Aufnahme anderer, später anderer NATO-Mitglieder. Also bis 2014 wurde das durchgehalten in den drei baltischen Republiken, in Polen. Das nur erstmal als ein kleiner Hinweis, dass nun nicht alles, was die NATO macht, da von vornherein so fies und hinterhältig und schlecht ist. Das ist also der eine Punkt. Dann war das praktisch ausgehandelt. Und da gibt es diese berühmte Fernsehszene, wo Genscher im Beisein von Beker sagte, dass das also überhaupt insgesamt gilt. Also die NATO werde sich daran halten. Das kann man aber so interpretieren, dass zu dieser Zeit war es, ist da völlig klar, für deutsche Politiker gab es ja nichts Wichtigeres als die deutsche Einheit. Die wollte man unter Dach und Fach bekommen. Und alles andere war zweitrangig. Was da hinten, da hat man sich keinen Kopf gemacht. Und wir heute können uns helfen, dass wir sagen, natürlich ist es ja aberwitzig zu meinen, dass Helmut Kohl und Michail Gorbatschow, vor allem Michail Gorbatschow, über Sicherheitsstrukturen und Sicherheitspolitik unabhängige Länder wie Polen, die Tschechoslowakei, Ungarn, ich lasse jetzt mal die drei baltischen Republiken raus als einen kleinen Sonderfall, dort irgendwie bestimmen wollte. Das gibt also auch Aufzeichnungen von polnischer Seite, die diesen Prozess eben bis zu 2+4 und so weiter begleitet haben, hochrangig, die eben genau das auch ausdrücken. Das ist von der Moskau, von der sowjetischen Seite so etwas gar nicht gab. Und der Warschauer Vertrag zerfiel dann Ende 1990 und 91. Und damit war eine andere Situation gegeben. Und die Länder haben dann sehr schnell entschieden, da gab es ja dann die Diskussion, man könnte jetzt eine neue Sicherheitsarchitektur aufbauen, und haben sehr schnell innenpolitisch entschieden und alle für sich eigentlich, dass sie einen sicheren sicherheitspolitischen Hafen brauchen. Und für den hielten sie damals die NATO, pochten an und würden einen längeren Beitrittsprozess dann aufgenommen. Zunächst Ungarn, Tschechien und Polen 1999 und dann später die drei baltischen Republiken, die Slowakei, Slowenien. Und nun kann man darüber diskutieren und kann das auch kritisieren, aber das kann nicht sein, dass also Helmut Kohl, das werfe ich dann immer ein, gerne an dieser Debatte, oder Gorbatschow über künftige Sicherheitspolitik solcher Länder wie Polen oder Tschechien entschieden hätten und dass sich der Rest daran zu halten hatte. Das ist eben nicht gegeben. Und insofern, wenn jemand anzuschießen ist und den schwarzen Peter zuzuschieben sei, na, dann sind es die Länder, die diesen Antrag selber gestellt haben. Und hier in Polen wird immer gesagt, das ist von links bis rechts. Also Aleksander Kwaśniewski war ein großer Fürsprecher des NATO-Beitritts. Nie wieder über uns, ohne uns. Und ich glaube, das sollten wir in Berlin uns genau buchstabieren. Und auch wenn dann von linker Seite und so weiter das kritisiert wird. Und da haben wir eine sehr schöne Sache, die natürlich jetzt aufkommt und die künftig auch diskutiert werden muss, ne? Ob es geeignet ist und ein gutes außenpolitisches Instrumentarium ist, zum Beispiel zu fordern, die NATO aufzulösen. Das kann man machen. Da würde ich jetzt aber sagen, das klingt wie die Einrichtung eines Wolkenkuckucksheims. Weil die erste Stufe wäre ja dann, für Mehrheiten zu kämpfen in Deutschland, für einen NATO-Austritt Deutschlands oder für einen Austritt Deutschlands aus den militärischen Strukturen der NATO. Das gab es ja in der Geschichte der NATO auch. Aber nun gleich die ganze NATO auflösen zu wollen, heißt ja auch, dass man sich also bemüßigt fühlt und das Mandat zugeordnet hat, auch über Sicherheitspolitik solcher Länder eben wie Polen oder Tschechien oder Lettland zu sprechen. Und ich glaube, man sieht in diesen Tagen an den Reaktionen zum Beispiel ausdrücklich lettischer Spitzenpolitiker, wie scharf entschieden und hartnäckig sie sind. Und natürlich wissen, dass da ganz viel bei ihnen auf dem Spiel steht. Und das ist der Unterschied vielleicht ein bisschen auch zur deutschen Wahrnehmung. Da gibt es die NATO-Mitgliedschaft, da gibt es die EU-Mitgliedschaft. Aber in Ländern wie Estland, Lettland, Litauen und auch Polen ist es so, dass im Grunde genommen die EU-Mitgliedschaft natürlich eine ganz wichtige Funktion ist, aber die Sicherheit wird erst vollständig mit der NATO-Mitgliedschaft. Und das haben wir gesehen auch in der Diskussion um die Ukraine. Das ist ja nicht umsonst sozusagen angeklopft worden und gesagt worden, dass man gerne in die NATO möchte. Und damit bin ich bei einer Diskussion, ob man die NATO möchte oder nicht möchte, wie aggressiv man sie hält und so weiter und so fort. Aber wir haben im Augenblick nach dieser Putin-Aggression eine völlig andere Diskussion oder Diskussionsgrundlage und mit einer ganz anderen Polarisierung. Das ist nicht mehr so einfach wie bis zum 23. Februar.
Ja, gut, da haben wir die NATO jetzt auch nochmal mit drin und das Problem, das wir eben schon mal hatten, dass natürlich die Frage ist, also wie man sich verteidigen kann gegen einen Aggressor, das ist ja eigentlich die Frage. Also wie weit braucht man dann die militärische Aufrüstung selbst und welche Positionen, Sie haben es eben gesagt, mehr oder weniger aggressiv bezieht man, ohne dass dabei verloren geht, dass es ja letztendlich schon um eine Friedensordnung gehen muss. Und die Notwendigkeit, das macht uns das ja auch deutlich und da könnte ja auch mit den osteuropäischen Ländern, also mit denen, die wir jetzt angesprochen haben, Polen, aber auch den baltischen Staaten und natürlich dann, wenn die Ukraine irgendwann EU-Mitglied ist oder auch jetzt schon gepusht letztendlich durch die schreckliche Situation, könnte natürlich auch nochmal ein ganz anderer existenzieller Ansatz und eine Notwendigkeit für beides befördert werden. Ne? Also weil das Militärische um seines Selbstzweckes willen oder überhaupt ist natürlich auch eine Option, wie weit man das treibt. Das hatten Sie eben auch angestoßen. Und die andere Frage ist, wie kommt man denn zu einer Friedensordnung? Aber vielleicht als letztes noch die Frage, Sie haben gesagt, die Menschen in Polen, die haben nicht so viel Friedenstauben da hängen, weil sie diesen Realismus auch haben und auch diese ganz andere historische Erfahrung und auch die Notwendigkeit vielleicht sehen. Da sind sich, glaube ich, alle osteuropäischen Staaten relativ einig. Gibt es denn gar keine pazifistischen Strömungen in Polen? Oder das erscheint mir im Moment wie so, in Deutschland haben wir so ganz viel pazifistische Strömungen und Wünsche, vielleicht auch, weil es 1989 so gelungen ist. Das war ja ein, unabhängig von allen anderen Dingen und von der weiteren Entwicklung, war das ja wirklich eine gewaltfreie, also eine friedliche Revolution. Also wir haben das in Deutschland und in den osteuropäischen Ländern haben wir diese Erfahrung, haben wir immer auch andere Erfahrungen. Wie sieht's aus da in Polen mit pazifistischen oder auch in den osteuropäischen Ländern mit pazifistischen Bestrebungen? Aber hat nicht auch die Zivilbevölkerung auch hierzulande oder auch eben in den osteuropäischen Staaten auch eine Möglichkeit, über Flüchtlingsaufnahme hinaus sich zu positionieren? Wie ist das in den osteuropäischen Ländern? Sind das so deutsche, wie Sie gesagt haben, Wolkenkuckucksheim-Gedanken oder wie sehen Sie das?
Ja, du hast gehört, der allgemein geltende Vorwurf kann man nicht sagen, aber also heißt, dass Deutschland eben ein pazifistisches Land wäre. Und dann wird gesagt, ja, wegen der Geschichte. Da ist ja viel dran. Also das Scheitern des deutschen Militarismus im Zweiten Weltkrieg. Und der Neuaufbau sozusagen in eine andere Richtung. Können wir jetzt so stehen lassen oder nicht stehen lassen? Das ist so eine Wahrnehmung. Damit ist umgekehrt gesagt, dass also pazifistische Positionen, die gibt es sicherlich auch hier, aber die spielen im großen politischen Konzert keine wahrnehmbare Rolle. Es gibt auch keine politische Partei, die in diese Richtung geht. Also im Parlament vertretene Partei. Das hat aber auch wieder historische Gründe, weil Polen sozusagen, das, was an Polen sich durchgesetzt hat, hat sich immer mit militärischer Flankierung durchgesetzt. In Aufständen, mit militärischen Mitteln, zum Beispiel 1918. Und damit ist klar, wenn ich diesen Aspekt rausnehme, ist die große Frage, wer würde dann uns, also unsere Existenzberechtigung geben, unsere Unabhängigkeit garantieren und so weiter und so fort. Alle diese Fragen, die jetzt auch mit diesem Putin vorgehen, natürlich wieder aufs Trapez geschoben worden sind. Ja? Also die Ukraine beweist eigentlich genau die Richtigkeit einer solchen Position. Dann habe ich nicht gesagt, wie ich das einschätze, sondern wie das hier wahrgenommen wird. Es wird also sehr viel stärker jetzt in diese Kerbe gehauen und es wird auch bleiben.
Okay, dann habe ich, Entschuldigung, habe ich zwei Zwischenfragen und zwar oder zwei Namen, die ich da gerne reinwerfen würde. Einmal Solidarność. Ich meine, ist ja in, also Polen hat ja sehr viel im Vorfeld der dann friedlichen Revolution in der DDR, hat ja eigentlich sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet, die ja manchmal von unserer Seite aus auch gar nicht gewürdigt wird, sag ich mal. Ne? Und das andere ist Gorbatschow. Wie ist eigentlich das Bild von Gorbatschow in Polen, der ja auch genau auf andere Politik gesetzt hat, ne? Dass er in Russland dass er dort, darauf baut ja Putin auf, dass Gorbatschow dort sozusagen ein Mitverursacher dieses russischen Unglücks in Anführungszeichen, also des Verlustes der Großmachtstellung und so weiter benannt wird. Aber wie ist das eigentlich in Polen? Und eben gibt es da nicht auch Traditionen, an die man anknüpfen kann?
Naja, das ist so ein bisschen so ein Konkurrenzverhältnis. Ne? In Deutschland hat man im Grunde genommen von der Tendenz her, wenn man guckt, ist Solidarność nur ein Unterfall von Gorbatschow. Mhm. Und hier ist es natürlich umgedreht. Gorbatschow ist erst möglich gewesen durch den Solidarność-Aufstand. Und vielleicht ganz, das ist ein ganz, weil das ein ganz neues Fenster dann aufmachen würde, ganz, nur einige wenige Schlaglinien sozusagen. Der Solidarność-Aufstand, dieses Aufblühen von Massenstreikphänomenen, mit dem der polnische Staat also unter Druck stark unter Druck gesetzt wurde, was also Moskau überhaupt nicht in den Kram passte, lockte natürlich eine ähnliche Verhaltensweise heraus und machte die Gefahr immer größer, so vorzugehen wie 1956 in Budapest oder 1968 gegen Prag. Das war natürlich nicht möglich, weil zu diesem Zeitpunkt die Sowjetarmee bereits in den Afghanistan-Krieg involviert war, sich da reinmarschiert hatte, also Afghanistan sozusagen zu Schultern hatte. Man streitet sich bis heute hier in Polen sehr scharf, ob es zu einem solchen Einmarsch der Sowjetarmee gekommen wäre, ob Wojciech Jaruzelski mit dem verhängten Kriegsrecht dort dem zuvorgekommen sei oder das nur vorgeschoben habe und so weiter, will ich jetzt nicht weiter ausführen. Aber das ist eine ganz gute Sache. Das wird ja also nicht so allein und spaßig als eine ganz friedliche Geschichte gesehen, sondern das wird gesehen, dass dort eben das Damoklesschwert hing und dass hier abgerechnet werden sollte und dass eigentlich ein anderer Beweis daraus wiederkommt. Und man sich also eher wieder in diesen Tagen an diesen russischen Bären erinnert sieht. Also das müsste man dann auseinanderfichteln und machen. Gorbatschow selber wird kritischer gesehen als in Deutschland, viel kritischer. Das hängt auch mit der Nähe zusammen, auch mit dem Wissen, dass das, was Gorbatschow dann ab 1986 wollte, im Grunde genommen, man wusste das aus der eigenen Erfahrung, nicht aufgehen werde. Das ist dann unter anderem auch sehr schön zu sehen an dem runden Tisch hier in Polen. Dass es also nicht mehr genüge, dass es zu spät komme. Und insofern ist es also eine völlig andere Wahrnehmung Gorbatschow. Es gab ja nie eine große Gorbatschow-Euphorie, so wie es zum Beispiel in der DDR gab. Das aber führt jetzt sehr, sehr weit. Das ist ein sehr spezifisches, ein sehr tolles Thema. Aber auf der anderen Seite ist natürlich, was ist wichtig? Es gibt in Polen natürlich auch eine andere Russland-Diskussion, also die differenzierter ist oder differenzierter war, als ich sie vorhin jetzt genannt habe, im Zusammenhang mit dem Putin-Krieg. Und gibt es also renommierte Leute, die sich auch sehr gut auskennen, die natürlich frühzeitig auch gewarnt haben und gesagt, Leute, unsere Aufgabe ist eigentlich, ich werfe das jetzt mal bewusst ein, unsere Aufgabe ist eigentlich, Brücken zu bauen, weil wir, die Letten, die Esten, Litauer und wir natürlich aus unserer Geschichte, ich drehe jetzt den Spieß mal um, auch die besten Kenner Russlands sind in der Europäischen Union. Und dann ist unsere erste Aufgabe, da Brücken zu bauen, wo immer das möglich sei. Und das ist schiefgelaufen. Und dieser Ausfall spielt sicherlich auch eine Rolle. Das ist nicht die Ursache für das, was jetzt dort passiert, aber spielt eine Rolle bei der Zuspitzung dieses Verhältnisses. Also praktisch scheitert es auch des Berliner Ansatzes, ein konstruktives Verhältnis zu Moskau aufzubauen. Und solche ernsthaften Stimmen gibt es, wie gesagt, und die sollte man auch sehr, sehr ernst nehmen, auch gewichten und auch künftig zur Kenntnis nehmen, weil sie aus meiner Sicht sehr wertvoll sind. Das deckt sich ein bisschen mit der Position des deutschen Schriftstellers, den ich sehr schätze, Eugen Ruge. Metropol hat er jetzt zuletzt geschrieben, sehr, sehr erfolgreicher Roman, der Russland sehr gut kennt und der gesagt hat, natürlich darf die NATO nicht so tun, als ob sie an die Grenzen Russlands rangerückt sei mit Kaffee und Kuchen. Und das ist etwas dran. Und diese polnischen Stimmen, die haben auch immer gesagt, ihr müsst natürlich Folgendes mit bedenken. Moskau hat uns in die Europäische Union gelassen, ohne Schwierigkeiten zu machen. Und Moskau hat uns in die NATO gelassen, ohne Schwierigkeiten zu lassen. Und das gelte es zu berücksichtigen. Und damit sind wir dann zurück zurückgeworfen sozusagen auf künftige Diskussionen, wo überhaupt dieser ganze Raum und Rahmen noch einmal sehr genau bedacht wird. Ich gehöre zu denen, die viel weniger jetzt Kosovo reinwerfen würden. Das ist eine etwas andere Geschichte. Da hat ja kein Nachbarland das andere überfallen, sondern das ist sozusagen herausgewachsen aus einem fürchterlichen Bürgerkrieg mit dann einem katastrophalen Ende auch im Grunde genommen für das gesamte Jugoslawien. Aber das will ich so jetzt einfach an der Stelle stehen lassen. Aber viel eher sind solche Fehlleistungen sozusagen einen nicht ausgeschöpften Potenzial zu sehen. Ja, also wenn man überlegt, man hat ja in der Europäischen Union, ich sage gleich ein kleines Beispiel, man hat ja in der Europäischen Union Bürger, die muttersprachlich Russisch sprechen. Das ist natürlich in erster Linie, auch wenn das heute ein bisschen paradox klingt, ein großer Schatz. Und wenn man eben Putin vorwirft, und ich mache das ja auch und sage, also nicht überall, wo russische Staatsbürger sind, ist sozusagen gleich automatisch russisches Staatsinteresse herausgefordert oder ist Russland, dann kann man natürlich umgekehrt wieder gucken, dass es da bestimmte Mangelstellen gibt, nicht, im Europäischen Haus der Geschichte in Brüssel, was an sich gar nicht so schlecht ist. Ich werfe das mal ganz allgemein ein. Gibt es Broschüren und gut gemachte Führer in allen EU-Sprachen? Maltesisch ist dabei, Estnisch, Pipapo, es gibt aber nichts in Russisch. Und das hätte ich gemacht als Beispiel. Aber das ist eine Frage, die muss auf einer großen Ebene gemacht werden. Da muss man drüber nachdenken und überlegen. Und ich würde sagen, wenn man zurückguckt, gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, sehr, sehr viele Felder in diesem Weg der Entwicklung sozusagen des nachbarschaftlichen Verhältnisses zwischen der Europäischen Union und Russland, wo eben Potenziale nicht ausgeschöpft wurden. Und heute weiß man, das ist ein Fehler. Und insofern relativiert sich jetzt durch das, was ich jetzt sage, natürlich wieder der Fingerzeig auf Berliner Politik, auf deutsche Politik. Das ist also nicht nur deutsche Russlandpolitik, die sich neu bestimmen muss und die kritisch auch mit sich ins Gericht gehen muss, sondern das ist natürlich auch Russlandpolitik in Polen. Und das ist also eine hochinteressante Geschichte und ich hoffe sehr, dass es dafür die Zeit geben wird und die Gründlichkeit geben wird, darüber nachzudenken, im Interesse der gesamten Europäischen Union und des Verhältnisses zu Russland. Denn es wird ein Russland nach Putin geben. Und da sind wir dann gefordert, genauso wie die Russinnen und Russen. Ich glaube, das weiß auch jeder und das kann auch nicht anders sein. Man kann ein Land wie Russland jetzt nicht über Jahrzehnte isolieren, wie man kleinere Länder vielleicht isolieren kann. Und ich werfe das nochmal ein, Marokko ist ja böse, was Marokko mit der Westsahara macht, aber man hat es natürlich auch nicht isoliert. Und insofern würde ich sagen, also die Herausforderungen für laufende Politik, die werden nach dem Russlandkrieg in der Ukraine oder gegen die Ukraine sehr, sehr groß und viel, viel größer werden. Und da sind dann sehr, sehr viele Stimmen nötig. Unter anderem eben auch Stimmen, die aus diesem Raum zwischen Deutschland und Russland kommen. Und da sollte man auch mal das eine oder andere oder den einen oder anderen harten Ton schlucken und nicht gleich wieder raufklopfen, sondern erstmal durchdenken, auch wenn der mitunter etwas verquast ist und etwas schräg ist und sehr, sehr, sehr schrill klingt und so weiter. Aber einfach gucken und sagen, aha, die haben ja auch ihre Gründe, das so zu sehen und so einzuwerfen. Das wünsche ich mir ein bisschen, dass wir dort also Souveränität entwickeln und diese Souveränität, die wir dann innerhalb der Europäischen Union ausbilden und entwickeln, auch strikt anwenden in dem Verhältnis zur Ukraine sowieso, aber eben auch zu einem Russland nach Putin.
Vielen Dank. Das war, glaube ich, ein gutes Schlusswort auch für diesen Podcast jetzt. Vielen Dank an Dr. Politz in Warschau.